Ja, im vergangenen Monat haben wir deine Trilogie mit den radikalen Frauen abgeschlossen. Aber eigentlich ist hier gar nichts abgeschlossen, denn heute wird eine Frau im Mittelpunkt stehen, die ist noch viel radikaler als die radikalsten Frauen, von denen du geredet hast. Ja, sie ist eine schwertschwingende Amazone.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Ja, hallo Solveig.
Hallo Daniel.
Es ist schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ja. Und ja, nach der Trilogie hier bei Flurfunk Geschichte gerade eben auch eine neue Folge aufgenommen haben für Flurfunk Paulskirche, die ihr sicher schon gehört habt. Denn eigentlich war das eine ganz wesentliche Ergänzung zu der bürgerlichen Frauenbewegung. Mhm. Solltet ihr das verpasst haben, bitte abonniert auch Flurfunk Paulskirche und verfolgt die politisierenden Frauen. Denn um eine solche wird es auch heute gehen. Es entwickelt sich langsam zu einem Frauenjahr,
ja,
glaube ich.
Das haben wir einfach ausgerufen.
Es kommt einfach, irgendwie, ohne dass wir es bewusst so entschieden haben, treten irgendwie die Frauen besonders in Erscheinung in 2024 bei Flurfunk Geschichte. Und es ist eine Frau, über die ich schon lange sprechen wollte und die aber auch in Verbindung steht mit einem großen Mann. Historisch bedeutenden Mann, sagen wir mal so. Über die körperliche Größe.
Für die Zeitgenossen angemessen groß.
Ja, denn eigentlich bist du mir dazwischen gegrätscht im Januar. Vielleicht erinnerst du dich noch vage, dass wir im Kino waren.
Ich weiß.
Und einen Film gesehen haben, der, glaube ich, mittlerweile schon vergessen ist.
Nein, mir wurde jetzt erzählt, der kommt jetzt bei
Apple. Stimmt, eigentlich, wenn diese Folge erscheint, dann müsste schon der Director's Cut auch laufen bei Apple
TV. Ist das jetzt sicher?
Ich glaube, also das ich hatte gesehen, 1. März soll er rauskommen. Wir nehmen hier Ende Februar auf, also wir wissen es noch nicht.
Aber es war, noch, glaube ich, noch nicht klar, ob es der Director's Cut wird oder die Filmversion, hatte ich jetzt gehört.
Ach so, okay. Also irgendwann gespannt. Jedenfalls kommt ja der Director's Cut. Mal gucken, ob das dann noch Aufmerksamkeit bekommt und ob Luise, die Königin von Preußen, dort vielleicht erscheinen wird. Denn im Kino, soweit ich mich erinnere, war von Preußen überhaupt nicht die Rede. Nicht mal, dass der Name gefallen wäre. Nicht mal Berlin. Gar nichts. Überhaupt gar nichts. Und ja, die Königin Luise ist doch ja vielen Menschen heute überhaupt gar keinen Begriff mehr, aber Teil eines ganz wesentlichen Mythos für das Königreich Preußen, aber vor allem auch für den ersten deutschen Nationalstaat. Ich meine aber, mich zu erinnern, als ich dir mal gesagt habe, ich möchte auch über Königin Luise sprechen, da hast du eher so ein bisschen entnervt die Augen verdreht und gesäuft. Und muss denn das jetzt sein? Was hast du denn, magst du die Dame nicht?
Ich weiß es nicht, also Mich stört einfach immer diese Heldenverehrung, ein Mythos der Heiligkeit, der Tugend, der dann um bestimmte Personen gewoben wird, nur weil die sehr früh gestorben sind und sie vielleicht nicht so viel Zeit hatten, schlechte Dinge zu tun.
Oder wie man die dann verdrängt hat.
Oder das.
Also man kann sich schon vorstellen, wenn wir heute über einen Mythos sprechen und eine auch ja legendäre Begegnung von Napoleon und Luise, die ja für auch den Kampf der Mächte damals stehen letzten Endes, dass ja man da einen sehr speziellen Fokus hatte bei dem, was dann tradiert wurde und andere Aspekte ihrer Persönlichkeit dann vielleicht nicht mehr so eine große Rolle spielen durften.
Mhm. Ja. Also wir sind ja jetzt im inoffiziellen Frauen, ja. Wir haben schon über Frauen gesprochen. Und was eben auch so ein Punkt ist, dass Frauen, teils heute noch, aber auch in der Vergangenheit immer in zwei Kategorien eingeordnet werden. Entweder sind sie die Heiligen oder sie sind die Huren. Mhm. Und während
die Evas und die Marias oder die Evas.
Die Evas und während die Josephine Bonnet, nicht Bonaparte, doch auch Bonaparte, eher so in die Kategorie vielleicht Hure geschoben wurde in der Überlieferung, habe ich es immer so, das ist Luise so zu seiner Maria gemacht worden.
Allerdings.
Und das finde ich immer so ein bisschen nervig, weil es eben diese heilige Hure Bilder unterstützt und das mag ich nicht. Und deswegen setze ich mich auch nicht so gern mit Luise auseinander. Aber ich habe ja schon, als es um Napoleon und Josephine ging, gelernt, dass Josephine nicht diese böse, kalt, kaltblütige, gerissene, geldgierige Frau gewesen ist. Vielleicht lerne ich ja jetzt auch, dass Luise.
Ich denke, du kannst aber dieses Vorstellung von einer kalten, gerissenen Frau, damit hast du so ziemlich das gerade wiedergegeben, was Napoleon über Luise Scheibe denkt.
Ach, tatsächlich. Ja.
Sie ist nämlich diejenige, die den Konflikt hier befeuert überhaupt. Ohne Luise wäre hier Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, sie nicht so die heilige
findet
Mutter?
Es Napoleon, also er scheint da keine heilige Mutter zu sehen. Er findet offenbar Friedrich Wilhelm III, den Gatten und König von Preußen, mit dem hätte er ja kein Problem gehabt. Der ganze Unmut und Konflikt ist nur ausgebrochen wegen Luise.
Ach so.
Ja, wir gucken erstmal auf das hohe Paar, nämlich Friedrich Wilhelm, damals noch Kronprinz von Preußen, wird natürlich sehr bewusst bekannt gemacht. Mit der jungen Dame, Luise, die aus dem Hause Mecklenburg-Strelitz stammt, aber in Hannover geboren ist und in Darmstadt aufgewachsen ist, weil familiäre Verwicklungen und wo es praktischer ist, die Kinder großzuziehen. Also man muss sich Luise als eine leicht hessisch sprechende junge Prinzessin vorstellen, die jetzt dem eher auch sehr lebensfroh ist und gerne einen drauf macht. Und dann kommt ein eher spröder preußischer Prinz und wirbt um sie. Dennoch sind wir überzeugt und man kann es nicht leugnen, es war eine arrangierte Ehe, aber es war eben auch eine Liebesheirat und zwar eine Liebe, die auch gehalten hat über diese Jahre und auch im Nachbild sozusagen von ihrem Mann dann sehr hochgehalten wurde. Und ja, es ist auch eine Doppelheirat. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist.
Ihre Schwester auch?
Sie hat noch eine jüngere Schwester, die hat man gleich mit auf den Markt geworfen. Für einen der jüngeren Brüder von Friedrich Wilhelm, der war allerdings weniger begeistert. Von der Friederike. Ja, also Luise und Friederike sind die beiden Schwestern, für die man da gleichzeitig einen Ehepartner gefunden hat und die auch beide gleichzeitig dann nach Berlin kommen und mit einem Abstand von 2 Tagen. Also nicht gleichzeitig heiraten, aber 2 Tage später darf Friederike auch heiraten. Das wird dann allerdings deutlich weniger glücklich verlaufen.
Na, da haben wir doch auch diese schöne Prinzessinnengruppe.
Genau.
Von, ja. Ist das Schadow?
Das ist Johann Gottfried Schadow. Genau, die heute in der Alten Nationalgalerie in Berlin steht. Da komme ich dann auch nachher nochmal drauf. Da sieht man sie beide, genau. Aber auch sehr unterschiedlich dargestellt. Also Luise ist dann schon sehr königlich eher. Mhm. Ja, so ein bisschen erhabene, verklärte auch schon, obwohl sie ja da noch in der ganzen Frische und Jugend im Modell gestanden hat. Und die Friederike ist da deutlich natürlicher. Die ist natürlich auch nur so einen nachgeborenen Prinzen vermählt. Mhm. Die kann sich da ein bisschen freier geben oder auch in der Darstellung freier sein als die Königin von Preußen.
Wo wir bei Darstellung sind, ich weiß nicht, ob du da vielleicht noch was sagst. Oder ich hatte das nämlich mal, ich habe ja mal ein paar Semester Kunstgeschichte studiert.
Ach was.
Und da habe ich tatsächlich, haben wir auch über diese Prinzessinnengruppe und Luise-Darstellung gesprochen, weil sie hat ja immer dieses Bändchen um den Hals, angeblich, weil sie damit einen Kropf verstecken wollte. Mhm. Und das hat sie irgendwie aus Eitelkeit gemacht und dann hat sie Mode damit geschaffen. Ja, das finde ich ganz, stimmt die Geschichte.
Mhm. Die wird so kolportiert. Also ich kenne die auch so. Und es scheint auch durchaus der Wahrheit zu entsprechen. Aber vielleicht vorher nochmal die Daten. Also sie ist geboren am 10. März. Wir sind jetzt eigentlich einen Monat zu spät, um ihren Geburtstag gleich mitzufeiern. Da wurde sie verdrängt von den radikalen Frauen. Also am 10. März 1776 wurde sie in Hannover geboren, ist dann, wie gesagt, in Darmstadt aufgewachsen. Und das mit dem Hessisch habe ich schon gesagt, weil nämlich eben jener Johann Gottfried heißt er, glaube ich, wenn ich mich gerade vertue, Johann Gottfried Schadow gesagt hat, das sei die angenehmste aller deutschen Mundarten.
Das ist so niedlich.
Ja gut, niedlich könnte ich vielleicht mitgehen, aber die angenehmste aller deutschen Mundarten, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich finde es aber auch schwer, das zu entscheiden, was mir da am angenehmsten wirklich wäre. Und sie kommen eben beide Schwestern am 22. Dezember 1793 nach Berlin. Und am Heiligen Abend heiraten Luise und Friedrich Wilhelm und 2 Tage später eben Friederike und ich glaube, er hieß Friedrich Ludwig. Das ist dann der Jüngere, also der Ludwig dann letzten Endes, der jüngere Bruder. Und natürlich geht auch gleich der Streit los, wer ist schöner bei den Berlinern. Er hat jetzt die bessere Partie gemacht. Ja, und kurz die Friederike damit reinzuholen, warum das so unglücklich lief. Also muss ich klar machen, die war 15 Jahre alt, als sie dann nach Berlin kam, um zu heiraten. Gut, das ist vielleicht jetzt noch nicht so überraschend.
Wie die Sissi damals
wie
auch.
Wie die Sissi.
Die war auch 15.
Ja, und der Ludwig macht es aber auch nicht lange. Erzeugt mit ihr 3 Kinder. Und im Gegensatz zu sonst stirbt nicht die Frau daran, sondern diesmal der Mann. Das heißt, mit 18 Jahren ist Friederike schon Witwe.
Oh.
Mit drei Kindern gesegnet. Und wird dann 1798 schwanger. Ist nicht ganz klar von wem.
Nicht von ihrem Mann?
Ja, sie hat ja keinen Mann zu dem Zeitpunkt.
Ja,
also
eben deswegen, ja.
Also ja, gut, der ist halt schon tot. Eine Weile, also er kann es auch nicht mehr verursacht haben, bevor er starb. Also sie wird schwanger und sie heiratet dann einen Offizier. Mir ist jetzt nicht ganz klar geworden bei dem, was ich gelesen habe. Ist es der Vater oder hat er sich ihrer erbarmt? Auf jeden Fall ist er aber auch nicht so ganz, er ist zwar adelig, aber so richtig hoffähig nicht. Also es ist schon ein deutlicher Abstieg, den sie da hinnimmt. Und die Ehe ist auch nicht so glücklich, also die lässt sich dann später scheiden. Wird ihr dann vom König gewährt, diese Scheidung. Und 1814 hat sie dann nochmal so einen Glücksgriff getätigt. Sie wird nämlich dann die Frau von Ernst August und Königin von Hannover.
Hm.
Jawohl. Also ich habe mich jetzt nicht mehr geguckt, ob die wirklich glücklich waren miteinander, aber zumindest gesellschaftlich
aber da sind die
hat
doch
sich
dann
nochmal ganz nach oben geschafft.
Da sind die dann noch in England, die Hannover.
Nee, da sind die nicht mehr in England. Nee. Das ist der Moment, wo dann die Victoria in England antritt.
1814
und der Ernst,
schon?
Oh, nee, 1814 noch nicht. Okay. Da wird es das Königreich Hannover und sie heiratet. Aber später eben tritt dann die Victoria in England den Dienst an und dann spaltet sich Hannover ab, weil Frauen mag man dann nicht so gern. Und dann wird sie tatsächlich die Königin von Hannover als Gattin ihres Mannes Ernst August. Aber zurück zur Hochzeit. Das finde ich auch noch schön. Es ist ja noch das 18. Jahrhundert, wenn auch schon so in den letzten Zügen liegend. Und man feiert das noch so richtig schön nach einem barocken Hochzeitszeremoniell. Das heißt, es wird das Strumpfband zerschnitten und verteilt. Es ist noch die Königin Elisabeth Christine anwesend, die Gattin von Friedrich dem Großen. Also es begegnen sich hier wirklich sehr unterschiedliche Epochen. Also man kann sich das immer so schlecht vorstellen. Für mich ist irgendwie sowas dann mit Napoleon einfach schon sowas komplett anderes, als wenn man irgendwie an Friedrich den Großen und Siebenjährigen Krieg denkt und so weiter. Aber es gibt natürlich, klar, es ist nicht so lange her.
Ja, 60 Jahre.
Und die Generationen überschneiden sich dann eben. Ja,
also,
und begegnen sich da.
Also die Elisabeth Christine war schon sehr alt.
Ja, gut, das habe ich jetzt nicht mehr ausgerechnet, wie alt die war. Sie lebt dann auch nicht mehr lange.
Ja.
Also, aber es ist noch sozusagen der Rest Barock und Rokoko, der da jetzt hinüberreicht. Und ja, vielleicht das, was der Pfarrer zur Hochzeit mit auf den Weg gibt. Und jetzt auch hier nochmal das tradierte Bild und die Aufgabe einer Gattin und Königin mitgibt. Dieses Herz, sagt er dann an Luise, gewandt, das ihnen jetzt seine Liebe und Treue am Altar der Religion weiht. Dieses Herz verehrt Gott, also Friedrich Wilhelm ist gemeint, und es liebt redlich Gerechtigkeit und Tugend. Sie sind von der Vorsehung auserwählt, es zu beglücken, und ihr schöner Beruf ist es, in demselben die sanfte Flamme zärtlicher Empfindungen zu unterhalten, die das Furchtbare der Heldentugenden mildert und die, da sie selbst Liebe ist, auch Liebe erzeugt. Von eurer königlichen Hoheit erwartet der Prinz, für den sie zu leben angeloben, was Würde und Macht ihm nicht geben können, das heilige Glück der Freundschaft. Und ein neues, leuchtendes Vorbild erwartet von ihnen der Hof und das Vaterland. Freundschaft ist tatsächlich ein gutes Stichwort. In den meisten Briefen redet sie ihren Gatten immer mit mein lieber Freund an. Also das ist tatsächlich so ein bisschen das Herz ihres Verhältnisses. Die Basis für die Liebe scheint, hat sie sich da offenbar tatsächlich angenommen, dass die Freundschaft der zentrale Moment in ihrer Beziehung ist. Ja, also barocke Hochzeit. Allerdings habe ich es schon angedeutet, Friedrich Wilhelm III ist alles andere als barock.
Schade.
Ganz im Gegensatz zu seinem Vater, der damals ja noch regiert, Friedrich Wilhelm II. Das ist, glaube ich, der einzige preußische Monarch, der eine Mätresse hatte.
Stimmt.
Die Gräfin Lichtenau.
Ja.
Also der war wirklich so der einzige richtig barocke Typ auf dem preußischen Thron. Und Friedrich Wilhelm verabscheut das. Also der reißt quasi alles nieder, was sein Vater hinterlassen hat. Nicht unbedingt die Schlösser. Aber die Gräfin Lichtenau kann mal gucken, wo sie jetzt bleibt.
Nee, das soll
mal ein bisschen Land gewinnen.
Die wird richtig übel
verstoßen. Ich weiß nicht mehr genau, was er mit ihr anstellt. Aber ja, also hier hat sie keine Zukunft. Ja, und auch was sozusagen gesellschaftlich, politisch der Vater dann getan hat, wird Friedrich Wilhelm III, sobald er den Thron besteigt, doch alles einer sehr harten Begutachtung unterziehen. Und er ist eigentlich wirklich das völlige Gegenteil.
Im Grunde schon der gute bürgerliche König.
Ja, genau. Und das ist eben auch ja das, was immer sehr betont wird und hier tatsächlich auch hervorsticht, dass eben Friedrich Wilhelm III und Luise hier ein neues Zeitalter mit einläuten und sich dem, dem bürgerlichen Ideal eben annähern. Ja. Und der Adel, der braucht ja auch immer ein bisschen länger, bis er sich sozusagen weiterentwickelt. Gerade noch barockes Hofzeremoniell und jetzt plötzlich, ja, möchte man gar nicht mehr im Schloss wohnen. Selbst als man dann den Thron erbt, bleibt man im Kronprinzenpalais leben. Und ja, Sanssouci ist auch nicht so en vogue. Sondern so man,
klein.
Das ist so klein.
Sanssouci
man
mit einer
zieht
Familie?
Weiter raus aufs Land nach Paretz und spielt so ein bisschen Gutsherr auf dem Lande mit den Bauern. Ein bisschen näher dran zu sein, ist natürlich jetzt Quatsch. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man als barocker Fürst irgendwie in einem Park in Potsdam residiert oder weiter draußen, wo die Gänse nebendran schnattern. So wird es dann immer dargestellt.
Hm. Nee, ich meine, Marie Antoinette hat sich ja auch ihren kleinen Hof bauen lassen, wo sie dann Eier sammeln konnte. Genau.
Da war das aber noch so ein bisschen süßlicher, ne? So ein bisschen Disneyland-mäßig. Ja, ich bringe so ein bisschen diese normale Welt hier in meinen Schlosspark rein. Die sind einfach komplett neuer Park.
So.
Das ist dann ein extra Schlösschen. So schön im Stil der Zeit eingerichtet, mit Papiertapeten auch. Mhm. Und drumherum halt ein kleines Modelldorf, was dann auch darum ging, sozusagen den anderen Bauern im Lande vielleicht zu zeigen, so macht ihr es jetzt richtig. Der König zeigt euch, wie das geht als guter Gutsherr in Paretz. Ja, und als nicht barocker Monarch mochte er eben auch Dinge nicht, die sein Vater bestellt hat. Zum Beispiel bei Herrn Schado. Prinzessinnengruppe beispielsweise. Mhm. Kann ja nicht sein, dass meine Frau hier halbnackt in Marmor dargestellt wird. Ja, aber das muss ja nicht jeder sehen, dass ihr da quasi ja das Dekolleté so frei präsentiert wird und hier dieser Hauch von Stoff all ihre Körperformen erkennbar darstellt. Also das kommt irgendwo in so eine Nebenkammer, wo es keiner sieht. Und ja, sein Vater, Friedrich Wilhelm II., der hatte eben mit der Gräfin Lichtenau auch einen Sohn, der noch als Kind gestorben ist und den Titel Graf von der Mark bekommen hat. Das betone ich deshalb, weil ich aus der ehemaligen Grafschaft Mark stamme.
Oh.
Da gehört nämlich die Stadt Bochum auch dazu.
Oh.
Und dem hat er diesen Titel verliehen und ein wunderschönes Grabmal eben auch von Schado erstellen lassen, wo dann das ruhende Kind dargestellt ist. Wenn ich mich nicht alles täusche, das kann man sich heute im Schloss Charlottenburg angucken.
Ja.
Denn da hat es dann Friedrich Wilhelm auch versteckt und gesagt, das stelle ich jetzt hier nirgendwo hin. Ja, also mit diesem Unzuchtergebnis werde ich nicht auch noch würdigen durch so ein extra Grabmal. Also das alles wird gleich mit abgeräumt. Ja, und zu der Prinzessinnengruppe hat Friedrich Wilhelm nur etwas, also zu der Marmorversion dann, die letztgültige Ausführung, hat Friedrich Wilhelm nur zwei Worte gesagt, die er später immer wieder wiederholt, wenn ihm was nicht passt, gesagt, mir fatal. Also so geht's nicht. Vielleicht hat es auch was damit zu tun gehabt, dass dann eben bald auch die Friederike nicht mehr so gleichrangig ist mit ihrer Schwester und das dann irgendwie auch nicht mehr so passte.
Mhm.
Ja, also das kommt dann vielleicht noch mit dazu. Und ja, in welchem Zeit sind wir eigentlich, ist vielleicht auch noch sich klar zu machen, wir sind immer noch im Krieg. Also während man hier barocke Hofzeremonielle feiert, führt Preußen Krieg gegen das revolutionäre Frankreich. Mhm. Das ist immer noch dieser erste Koalitionskrieg seit 1792. Und 5 Tage bevor Luise und Friedrich Wilhelm heiraten, steigt der Film von Ridley Scott ein. In Toulon erobert nämlich Napoleon die Festung und macht sich damit erstmals einen Namen. Also das könnt ihr sozusagen oder wir auch im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt hier die Hochzeit feiern, die in Berlin stattfindet. Da ist Toulon sehr weit weg. Allerdings ist eben auch schon klar, wir kommen da nicht mehr so richtig weiter. Seit der berühmten Kanonade von Valmy ist klar, die Preußen haben zwar am Anfang ziemlich Erfolge gefeiert, aber jetzt sieht es ziemlich übel aus. Und das Geld ist auch alle.
Das ist ein Problem.
Das brauchte man ja für die Hochzeit. Und für die Prinzessinnengruppe und was da noch so bestellt wurde.
Das Grabmal.
Das Grabmal. Und wir müssen da raus. Vor allem, weil wir gerade eigentlich ein anderes Angebot haben, eine andere Gelegenheit, nämlich uns den letzten Rest von Polen auch noch einzuverleiben. 1745. Die Polen sind da teilweise nicht ganz mit einverstanden und probieren einen Aufstand. Das heißt, jetzt müssten wir da eben auch kämpfen, die niederschlagen. Und wir brauchen die Ressourcen, die wir gerade im Westen verheizen gegen Frankreich, jetzt lieber im Osten, wo jetzt quasi der Schwerpunkt eigentlich unseres ganzen Territoriums liegt. Und das heißt, Preußen schert aus der Koalition. Eigentlich sind sie Verräter. Ja, die lassen die anderen da alleine. Es kommen aber auch bald mehr Staaten, die dann auch noch so Sonderfrieden schließen. Und in Basel wird dann eben 1795 ein Sonderfrieden geschlossen zwischen Frankreich und Preußen. Und da gibt es eben auch ein schönes Bild, das hängt auch in einem der preußischen Schlösser hier in Berlin oder Potsdam, ich weiß nicht mehr in welchem, wo die beiden Prinzessinnen noch der Büste von Friedrich Wilhelm II so einen Lorbeerkranz aufsetzen, so ein Friedensbild, eine Allegorie, die zeitgleich in der Ausstellung Akademie gezeigt wurde mit der Prinzessinnengruppe. Ja. Und Luise ist sehr populär von Anfang an eigentlich. Einfach weil sie jung ist, weil sie schön ist. Und ja, weil sie auch von einem kleineren Hof kommt, wo es weniger Protokoll gibt, so wie die Sissi von Bayern dann nach Wien gekommen ist und alle verschreckt hat mit ihrer Ungezwungenheit. So kommt die Luise, hält am Ehrentor, das beim Einzug von Berlin errichtet wurde. Da kommt nämlich ein junges Mädchen, trägt ihr ein Gedicht vor, begrüßt sie quasi in Berlin und dann ist sie so gerührt und nimmt das Mädchen auf den Arm und küsst es.
Die Geschichte habe ich auch gehört.
Und die Oberhofmeisterin Gräfin Voss sagt, mein Himmel, das ist ja gegen alle Etikette.
Kannst du mal so ein Kind küssen?
Die Gräfin Voss ist so ein bisschen wie die Erzherzogin Sophie, nur viel netter.
Und die Esther,
also die ist eher so eine ältere, gestrenge, aber sehr gutmütige Figur, die dann später auch ihre Erinnerungen schreibt und dann viele von diesen Storys dann populär macht nochmal. Also ja, sie küsst irgendwelche Kinder in der Stadt. Sie grüßt Gäste. Erinnern wir uns an die diversen Sissi-Filme und die Darstellungen da, wie man versucht hat, Sissi zu erziehen. Erstmal Mund halten. Erst musst du die Leute ansprechen.
Was ja furchtbar gescheitert ist, weil sie so schüchtern war, dass sie nicht reden konnte. Ja.
Genau, die Luise, die geht einfach rum und sagt, hey, schön, dass du da bist. Sie tanzt Walzer.
Oh nein.
Also wenn das die Prinzessinnengruppe nicht schon reicht, in so einem Hauch von Stoff und dann sich noch vorzustellen, eng umschlungen zu tanzen mit anderen,
du in dem Kleid.
Der Himmel. Ja, die spüren ja alles darunter. Kannst
sich gleich nackt ausziehen.
Und eigentlich bei jeglicher Gelegenheit, also sie ist auch sehr emotional, also wenn ihr irgendwas nahe geht, sie da jemand so ein Gedicht vorträgt eben. Später kommt noch Kleist und sagt ihr ein Gedicht auf und dann fängt sie immer gleich an zu weinen. Oh. Also sie ist sehr schnell zu Tränen gerührt. Das macht sie natürlich auch nahbar, dass sie das zeigt auch. Da geht jetzt nicht irgendwie schnell, ich muss, mir ist schlecht, gehen Sie ins Nebenzimmer, sondern fängt einfach an zu heulen. Und sagt, oh, ist aber lieb, vielen Dank. Das sorgt dafür, dass sie einfach von Anfang an ziemlich gut ankommt bei den Berlinerinnen und sich das Ganze natürlich auch verbreitet. Und ich würde dir gerne vielleicht den ersten Brief noch mal zeigen oder vortragen. Oder vielmehr du. Du bist eigentlich die Luise jetzt hier in unserer Aufteilung. Wir haben gerade im Vorabgespräch festgestellt, dass wir natürlich, wie hast du das ausgedrückt?
In einer Post-Gender-Periode.
Was heißen soll, ich könnte natürlich auch die Luise sprechen, darum geht's nicht. Es ist nur gerade praktischer, weil ich hier das Buch mit den Briefen von der Luise einfach herüberreichen kann. Das ist hier vom Juni 94 das Beispiel dafür, ja, wie liebevoll sie miteinander umgehen und auch unüblich in dieser Zeit sich gegenseitig mit du ansprechen.
Gestern bei meiner Rückkehr von Charlottenburg fand ich zwei von deinen lieben Briefen vor, 11 und 12, und ich habe sie mit der gleichen Bewegung und der gleichen Freude wie gewöhnlich in Empfang genommen. Du bist meinem Herzen wahrlich sehr teuer. Ich habe dich lieb wie mich selbst und habe mir schon oft gesagt, ich könnte dich unmöglich noch mehr lieben. Doch finde ich bei jedem Briefe, wo du so liebevoll und gütig zu mir redest, neue Gründe, dich zu lieben. Oh mein Engel, niemand, nein, gewiss niemand kann dich lieb haben wie ich. Niemand kann wie ich das Unglück empfinden, von dir getrennt zu sein. Mein lieber, mein einziger Freund, ich habe in dir nicht aber auch alles verloren. Warst du es nicht, auf dessen Wort ich bauen konnte? Wenn du mir einen Rat gabst, konnte ich gewiss sein, dass er gut war und konnte ich ohne Furcht befolgen. Wo soll ich eine Gesellschaft finden, die dir deinen gleichen könnte, die ich so lebhaft suchte, in der ich mich immer so glücklich befand? Wo soll ich überhaupt jemand finden, der mich so rein, so wahrhaft lieb hat wie du. Und ich kenne auch niemand, von dem ich so gern geliebt würde wie von dir, mein trefflicher Freund. Du bist der Einzige. Du bist auch der Einzige, der mein ganzes Glück ausmacht. Ohne dich gibt es keines für mich.
Wie nimmst du das wahr?
Ja.
So hart.
Nein, ich habe schon andere Podcast-Folgen vorbereitet und da kommen auch so solche Briefe. Aber die Realität sah dann leider ein bisschen anders aus. Deswegen.
Aber hier darfst du es, glaube ich, schon alles, was die Zeitzeugen berichten, darf man das für bare Münze nehmen. Und schon allein die Tatsache, dass sie sich hier mit du ansprechen, das ist eben nicht selbstverständlich. Und ich jetzt lese ich noch mal kurz von aus der Zeit, wo sie noch nicht verheiratet sind, vom November 93. Da sagt sie nämlich noch sie. Sie sind doch ein reizender Kerl, ein liebenswürdiger Freund. Sie schreiben mir 3 Briefe hintereinander. Und ich Little Monster, habe ihnen nicht geantwortet. Ich Little Monster. Sehr kokett, die junge Dame.
Nennt Lady Gaga nicht ihre Fans Little Monsters?
Ach so, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, muss ich sagen. Schauen. Und ich sprach schon von Kleist. Also die Verehrung kommt nicht nur oder drückt sich nicht nur aus in dem Verhalten von Luise oder ist eine Reaktion auf das Verhalten von Luise den einfachen Menschen gegenüber, sondern ja, auch die Dichter und Denker würdigen sie, natürlich, wahrscheinlich versprechen sie sich auch ein paar Aufträge von der königlichen Familie. Einer, der gleich einen längeren Artikel schreibt, ist der Dichter Novalis, der eigentlich, glaube ich, Friedrich von Hardenberg heißt.
Nein, er heißt Novalis.
Jetzt ist er Novalis, genau. Und er schreibt einen Artikel mit dem Titel Glaube und Liebe oder Der König und die Königin. Und darin hat er auch eine interessante Vision, das könnten wir uns dann irgendwann vielleicht später nochmal angucken, nicht mehr heute in dieser Folge, versucht er irgendwie so republikanische Vorstellungen mit Monarchismus zusammenzubringen, eine gute Monarchie für die Zukunft zu schaffen. Und in diesem Text schreibt er dann unter anderem, nichts ist erquickender, als von unseren Wünschen zu reden, wenn sie schon in Erfüllung gehen. Und man sieht angeblich wahre Wunder der Transsubstantiation sich erfüllen oder sich ereignen. Verwandelt sich nicht ein Hof in eine Familie, ein Thron in ein Heiligtum, eine königliche Vermählung in einen ewigen Herzensbund? Und dann weiter, mehr als ein Königreich gab der Himmel dir in Luisen, schreibt er dann an den König. Aber du brachtest ihr auch mehr als eine Krone, dein Herz. Es wird schon ein bisschen schwülstig in dieser Folge. Richtig. Aber er ist auch ein Romantiker. Ja. Dem muss er ja auch gerecht werden, mit dieser Erwartung. Und er findet, ja, wir müssten jetzt zukünftig Königsdienst feiern wie Gottesdienst. Das ist irgendwie der Monarch. Und seine Gattin werden hier sehr verklärt und ja, sich schon ja überirdisch dargestellt, obwohl sie noch leben. Sowas passiert ja doch eher erst dann in einem etwas überzogenen Andenken. Ja, und außerdem ist hier die Hoffnung jetzt, nachdem auch in Basel da der Frieden geschlossen wurde, wer den ewigen Frieden jetzt sehen und lieb gewinnen will, der reise nach Berlin und sehe die Königin. Und Jean-Paul, anderer Dichter, vergleicht Luise mit einer herabsteigenden Göttin und fragt sich, warum hat sie 2 Throne, da ihr zum Herrschen der Thron der Schönheit genug sein könnte? Und das ist dann der letzte Dichter, glaube ich, den ich jetzt hier noch anfüge. Solveig guckt schon etwas gequält. August Wilhelm Schlegel, 1798, schreibt Luises Lächeln, heißt den Kummer scherzen. Vor ihrem Blick ist jedes Leid entflohen. Sie wär in Hütten Königin der Herzen. Sie ist der Anmut Göttin auf dem Thron. Königin der Herzen. Da denkt man heute an eine andere Prinzessin. Aber in diesem Zeitalter ist es die Königin von Preußen, der Anmutgöttin auf dem Thron. Und derweil ist aber Europa eigentlich gar nicht so anmutig, was da alles so los ist. Denn mit dem Ersten Krieg war es ja nicht zu Ende. Es gibt zwar diverse Friedensschlüsse, da müssen wir heute vielleicht nicht so ganz drauf eingehen. Ich wollte ja eigentlich auch über die politische Geschichte reden, aber ich habe mich jetzt von der Frau hier verleiten lassen, wie das immer so ist. Die Anmut und Schönheit der Luise lenkt ab von der Politik, aber ich werfe mal in den Raum, Campo Formio ist ein Friedensschluss, wo Österreich aufgibt. Das wird dann nochmal festgehalten im Frieden von Lunéville. Und ihr müsst bitte auf der Karte dann gucken. Also Deutschland ist irgendwie kleiner geworden oder das, was man als Deutschland damals versteht. Also der Rhein ist jetzt die Grenze zu Frankreich. Und noch ist ja Preußen und Frankreich haben ein gutes Verhältnis. Das heißt, Preußen verliert einige Gebiete auf der westlichen Seite des Rheins, kriegt dafür aber andere. Zum Beispiel neuerdings kommen preußische Soldaten nach Münster und nehmen das da in Besitz, werden damit entschädigt, weil Napoleon hat ja keine Hemmungen, den Bischöfen und der Kirche Territorien wegzunehmen und damit dann eben Fürsten zu entschädigen, deren Länder er auf der anderen Rheinseite jetzt in Anspruch nimmt. Und ja, als mein absolutes Lieblingswort, ohne dass wir heute das näher ausführen, ist der Reichsdeputationshauptschluss. Ja,
das Das ist ein Wort, das man im Geschichts-LK lernt fürs Abi.
Und wahrscheinlich alle jetzt abschalten. Das war's dann hier mit Flurfunkgeschichte für heute. Der war wurde 1803 geschlossen und alles, was das bedeutet, ist, dass man versucht, das, was vom Heiligen Römischen Reich noch übrig ist, jetzt mal neu zu ordnen, meistens auf Kosten der Kirche, die anderen Fürsten zu stärken und diesen ganzen Kleinkram, der da immer noch rumläuft, dass man quasi an jeder Straßenecke irgendeine Grenze überschreitet und irgendein mittelalterlicher Graf oder Ritter meint, er sei da ein Fürst. Das wird jetzt halt aufgeräumt. Ja, das kriegen jetzt die anderen. Also es wird deutlich übersichtlicher auf Kosten der kleineren Herrscher. Und dann kommt der große Gewaltakt. 1804, der so schön im Film dargestellt war. So schön nah an diesem großen Porträt, nicht Porträt, an dem Gemälde, wo Napoleon sich selbst zum Kaiser der Franzosen krönt.
Ja, auf dem Gemälde krönt er Josephine.
Oh, der auf dem Gemälde stimmt, Entschuldigung.
Weil bitte. Das wollte ja der David nicht darstellen, die Selbstkrönung. Das war ihm zu heikel.
Ach so, aber er hat es doch getan. Es war doch wichtig, dass er das selbst tut, oder nicht?
Ja, aber das für die
aber nicht für die Nachwelt
festzuhalten. War das ein bisschen, dachte, na.
Okay, könnte komisch rüberkommen.
Ja.
Aber er hat es getan. Und da haben wir ja das Problem, dass eigentlich, wer sich Kaiser nennt, tut das ja in Tradition der römischen Kaiser. Und da gab es ja noch einen.
Der war auch immer noch da.
Ja, der war auch immer noch da. Und eigentlich dachte er, das ist doch meine Krone. Beziehungsweise deswegen wird Napoleon immer der Usurpator genannt, der sich da etwas anmaßt, was ihm eben nicht zusteht. Das reicht ihm ja auch noch nicht mal. Ja? Also Kaiser der Franzosen zu sein, mit den ganzen römischen Attributen, die er sich dann verleiht, mit dem Adler und dem Lorbeer und dem Reichsapfel. Sondern macht sich dann auch noch zum König von Italien oder Rom. Das waren noch zwei verschiedene, in Italien.
Ja, wobei sein Sohn wird dann ja König von
Rom. Bin ja mal auch Länder verschoben.
Nee, aber ich muss ja gerade auch so dran denken, dann krönt er sich als selber und Franz II. Zwängt sich extra nochmal in diese 800 Jahre alten Reichskleidmodien, muss die der Pratiker anziehen. Scheint auch nicht so angenehm gewesen zu sein, wenn man sich das Porträt
aber ich anguckt. Wette mit dir, dass Napoleon, wenn der Zugriff darauf gehabt hätte, hätte er das auch gemacht.
Natürlich, aber du hast dich da extra reingezogen und dann kommt er und macht sich da seine eigenen Sachen. Genau. Extra die alten 800 Jahre anzogen.
Und der macht es einfach irgendwie.
Und das ist sein eigener Kram.
Ist doch gar nicht gültig.
Nein.
Ja, aber Franz II. Denkt sich auch, scheiß drauf, mache ich es auch nochmal selber. Mit neuen Klamotten und neuer Krone. Ab sofort ist er nämlich nicht mehr Franz II. Römischer Kaiser. Oder ist noch kurz, parallel. Aber vor allem ist er dann Franz I. Kaiser von Österreich. Genau. Und derweil gehen die Kriege natürlich weiter. Also diese Friedensschlüsse sind nicht von Dauer. Und es gibt den nächsten Koalitionskrieg und weil der Weg kürzer ist, marschiert Napoleon einfach durch Ansbach. Und du guckst mich jetzt verständnislos an, wie wahrscheinlich alle anderen sich auch fragen, was ist jetzt das Problem
mit Ansbach? Ich frage mich gerade, wo es liegt.
Es ist in Franken. Und die Hohenzollern sind ja Franken und haben da Territorien. Und das ist Ansbach unter anderem. Das heißt, Napoleon marschiert mit seiner Armee durch neutrales preußisches Territorium, verletzt eigentlich den Frieden. Und das ist natürlich ein großes Thema dann hier in Berlin. Wie verhalten wir uns jetzt dazu? Tun wir einfach so, als wäre nichts passiert? Das geht aber nicht, weil eigentlich schon viele in der Stimmung sind. Es ist ja jetzt einmal an der Zeit, dass die große preußische Nation mit ihrer starken Armee jetzt auch mal Position bezieht. Und die Österreicher da nicht alleine lässt. Und die anderen, die sich alle verbünden die ganze Zeit. Nur Preußen bleibt immer noch neutral.
Oh, ach so, ich dachte gerade, niemand möchte sich mit Preußen
verbinden. Nee, die beknien die Preußen eigentlich. So. Jetzt kommt endlich und helft uns, weil wir es nur gemeinsam schaffen, hier den Typen endlich mal in die Flucht zu schlagen. Und das ist auch ein Grund, warum dann am 25. Oktober 1805 vor dem Königstor auf dem Paradeplatz in Berlin ein hoher Gast begrüßt wird, nämlich niemand Geringeres als Zar Alexander der Erste. Und ein paar Tage nachdem das hier stattgefunden hat, die Begrüßung des russischen Zaren auf dem Paradeplatz, bekommt er auch per königlicher Kabinettsordre einen neuen Namen, nämlich
den Alexanderplatz.
So ist es. Und da gibt's noch mehr Orte in Berlin, die an diese Besuche erinnern und die Zuneigung, die man sich da gegenseitig entgegenbrachte. Tatsächlich haben die sich sehr gut verstanden. Also sowohl der Alexander als der Friedrich Wilhelm, die sind sich 1802 schon mal begegnet. Da ist der Zar nach Memel gekommen. Da war Luise auch ganz angetan von dem hübschen Alex. Der ist auch so alt wie sie. Und tanzt auch so gerne wie sie. Es sind auch sehr nette Briefe, die es da gibt, wo man sich dann fragt, sind die nicht schon in einem
Nee, diese Russen, die hatten irgendwie,
die hatten was.
Weil ich habe jetzt letztens, Queen Victoria hatte ja Besuch von Alexander dem II., dem Sohn von dem. Und mit dem hatte sie eventuell auch eine kleine Schwärmerei. Also die, wenn die Russen kamen, dann...
Ich glaube, wenn ich es richtig weiß, Alexander hatte keine Söhne. Das muss dann noch ein Neffe gewesen sein.
Das kann, also das ist ja. Alexander der Zweite. Mhm. Stimmt, das war dann das Nikolaus. War
von Nikolaus. Nikolaus ist nämlich der Bruder von dem Alexander.
Genau, Nikolaus war dann und dann kam Alexander der Zweite. Und der hat Queen Victoria.
Oh ja.
Um den Finger.
Ja gut, aber die war ja auch kein Kind von schlechten Eltern.
Aber wie gesagt, wenn die Russen kommen, dann...
Wenn es passt. Ja. Das macht, glaube ich, Friedrich Wilhelm manchmal auch nervös. Wenn Luise andere Männer trifft. Oder sich positiv über die äußert. Und sie sagt schon, dass ich habe den Brief jetzt nicht mehr rausgesucht. In einem Brief von wegen, also dass der Alexander quasi alles besitzt, was Liebe entzünden könnte.
Oh.
Da guckt sie dann doch schon mal nach links oder rechts. Ist der Friedrich Wilhelm doch manchmal ein bisschen langweilig.
Ich würde gerade sagen, vielleicht ist er einfach auch ein bisschen zu bürgerlich.
Muss er halt mal einen Walzer tanzen mit ihr. Mensch.
Nicht ihre hübschen Statuen verstecken.
Aber der Alex ist natürlich nicht in Berlin, um zu tanzen, sondern er möchte sie überzeugen, dass sie jetzt endlich Krieg führen. Und ja, es gibt aber, was das angeht, ob Preußen überhaupt in der Lage ist, einen Krieg zu führen, einen schönen Bericht an den französischen Staatsmann Talleyrand.
Den kennen wir.
Ja, den kennen wir allerdings. Über den machen wir auch nochmal eine eigene Folge, weil der einfach so eine coole Sau ist irgendwie. Und auch ein Arschloch. Alles
ist ein
zusammen.
Guter Diplomat.
Ja, also eigentlich guter Stoff, um da näher drauf zu gucken. Aber jetzt kriegt er einfach nur Post, einen Bericht aus Preußen. Und darin heißt es, von allen heute existierenden Mächten ist sie, Preußen, diejenige, welche beim bessern Äußern und schönsten Aussehen von Festigkeit und Kraft, die am weitesten im Verfall fortgeschritten ist. Preußen befindet sich außerhalb des Prinzips, welches es gegründet hat und welches es existenzberechtigt macht. Es entfernt sich alle Tage mehr davon. Es unterhält mit bedeutenden Kosten einen großen militärischen Apparat, aber es lässt durch den Rost der Zeit die Triebfedern zerstören, welche die Ruhe entnervt, welche die Bewegungen des Krieges allein erhalten kann. Preußen vergisst, dass es nur ein Staat ist, weil es eine Armee war. Sein Prestige, einige Zeit noch durch frische Erinnerungen und Schaumanöver aufrechterhalten, wird einer gefährlichen und verhängnisvollen Probe eines aufgezwungenen Krieges nicht widerstehen. An dem Tage, an welchem es alle schamvollen Ausflüchte einer ängstlichen Politik, welche den Krieg vermeiden will, vergeblich versucht hat, wird es zu gleicher Zeit um seine Ehre und um seine Existenz kämpfen. An dem Tage, an welchem es seine erste Schlacht verloren hat, wird es aufgehört haben zu bestehen. Das ist mal ein hartes Urteil und eigentlich eine Weissagung über das, was jetzt kommt. Noch kann aber Friedrich Wilhelm III sich einfach nicht dazu entschließen, nur weil die da durch Ansbach marschieren. Lieber nicht. Wir bleiben mal neutral. Vielleicht können wir da mehr raushauen nachher.
Eigentlich haben wir es ihm auch erlaubt. Also das war gar nicht. Eigentlich durfte das auch. Haben wir es ihm erlaubt.
Genau. Also tja, der Alex muss leider unverrichteter Dinge weiterziehen. Denn ja, Napoleon marschiert natürlich auch weiter parallel auf Österreich zu, gewissermaßen. Und dann kommt es zu der großen Schlacht, die mit viel Aufwand auch im Film damals dargestellt wurde, bei Austerlitz. Unterliegt der Kaiser von Österreich endgültig. Die große Niederlage mit entsprechenden Folgen für das Reich. Er legt die Krone nieder. Das Reich hört auf zu existieren. Und stattdessen gibt es dann den Rheinbund. Ja, wo Napoleon einfach mal so ein paar Fürsten wieder mit Land versorgt, ihnen Königskronen schenkt und die dann im Rheinbund eben alle auf seine Seite wechseln. Nicht alle gleichzeitig, aber im Laufe der nächsten Jahre kommen eigentlich praktisch alle deutschen Staaten außer Preußen und Österreich mit dazu. Und ja, im selben Jahr, 1805, sind wir im Dezember, muss eben auch Preußen den Vertrag von Schönbrunn unterschreiben. Also es wird jetzt genötigt. Also du entscheidest dich jetzt mal, lieber Freund, und zwar schriftlich. Sagst du jetzt, Friedrich Wilhelm, dass wir Verbündete sind? Also Napoleon zwingt Preußen in ein Bündnis und macht ihm das ein bisschen schmackhaft, indem er verspricht, dass Preußen vielleicht Hannover bekommt. Weil man ist ja im Krieg gegen England. Hannover ist unter Kontrolle. Friedrich Wilhelm traut sich aber selbst da nicht. Das hätten die schon gerne, weil sie haben ja immer noch Ländereien, Territorien, auch im westlichen Bereiche, die keine direkte Landverbindung haben mit dem Hauptterritorium. Und Hannover ist da im Weg. wäre schon sehr praktisch, Hannover zu kriegen. Aber er traut sich natürlich nicht, weil es ist halt auch Großbritannien zu dem Zeitpunkt. Und dann sagt er, ist okay, ja, okay, ich nehme es mal unter Verwaltung. Bis wir dann weiter gucken. Das kommt nicht gut an bei den Briten. Es gibt Krieg. Also Napoleon erklärt Großbritannien den Krieg oder umgekehrt, wie auch immer. Auf jeden Fall führen die Krieg. Preußen muss jetzt gezwungenermaßen auf Napoleons Seite gegen Großbritannien in den Krieg ziehen. Mit dem Versprechen, du kriegst dann aber auch Hannover dafür. Ja, kriegen sie nicht. Weil Napoleon möchte dann doch lieber wieder Frieden haben mit Großbritannien und verspricht denen dafür, dass sie Hannover wieder zurückkriegen. Jetzt ist Friedrich Wilhelm so richtig am Arsch. Es ist einfach alles so völlig nach hinten gegangen, seine ganze Politik, die er sich da so zwischen den Fronten zurechtgelegt hatte. Das heißt, ja, Großbritannien erklärt dann Preußen den Krieg. Beziehungsweise Preußen entscheidet sich so, also nicht nur, dass du durch Ansbach marschierst, du versprichst uns auch noch was, was du nicht hältst. Das macht ihr übrigens ständig eigentlich. Das hätten sie auch wissen können. Und das ist jetzt der Moment, wo Preußen, da hat irgendwie Friedrich Wilhelm scheinbar einen schlechten Tag erwischt. Als die Nachricht kam, war die Luise wahrscheinlich nicht nett zu ihm an dem Tag. Und dann sagen sie ihm noch, ja, das mit Hannover kannst du vergessen. Und dann sagt er, dann will ich jetzt Krieg. Das heißt, Preußen erklärt Frankreich den Krieg. Alleine. Weil alle anderen sind doch jetzt die Koalition, wo man auf keinen Fall mitmachen wollte. Die ist schon längst erledigt in Austerlitz. Und Großbritannien ist jetzt auch raus. Und jetzt ist Preußen plötzlich ganz alleine. Und da entscheidet er so, jetzt machen wir Krieg.
Er ist irgendwie nicht der Geschickteste, kann das sein?
Nicht wirklich. Also die einzigen, die noch auf seiner Seite sind, sind Sachsen und Sachsen-Weimar und Sachsen-Eisenach, so Kleinkram.
Hat er keine Berater? Gab da niemand, der gesagt hat, ja, mach
schon,
mal.
Aber der wollte sich halt immer nicht entscheiden. Und dann hat er sich entschieden, dann war aber eigentlich schon der Zeitpunkt längst vorbei. Also tja, dumm gelaufen. Und die Schlachten finden nicht in Preußen selbst statt, sondern eben unten im sächsischen, thüringischen Raume. Einerseits in Weimar und dann in der Nähe von Jena und Auerstedt. Mhm. Und als die Truppen und Napoleon durch Jena reitet, da sagt der berühmte Philosoph Hegel, sieht da den Kaiser diese Weltseele durch Jena reiten. Oh. Ja, also er sieht ja da so die Verkörperung des Zeitgeistes scheinbar in Napoleon gegenwärtig. Und ja, Napoleon hat auch eine feste Meinung, wer eben schuld ist daran, dass Preußen jetzt so plötzlich doch den Krieg ihm erklärt hat. Und ich habe es ja schon angedeutet.
Die Frau.
Die Frau. Die Frau war's. Die schwertfuchtelnde Amazone Luise. So verkünden es jedenfalls die militärischen Bulletins, die damals herausgebracht werden. Und ja, Napoleon findet, dass Luise den Völkern Preußens ebenso verhängnisvoll war wie Helena den Trojanern.
Helena konnte gar nichts dafür.
Und in einem anderen Bericht heißt es dann, wie es scheint, ist alles, was man von ihr gesagt hat, wahr. Sie war hier in Weimar, um das Feuer des Krieges anzufachen. Sie ist eine Frau mit einem hübschen Gesicht, aber mit wenig Geist. Unfähig, die Folgen ihrer Handlungen vorauszusehen. Anstatt sie zu beschuldigen, kann man sie heute nur bedauern. Denn sie muss schrecklich von den Gewissensbissen gepeinigt werden, wegen der Leiden, die sie über ihr Land bringt und wegen des Einflusses, den sie auf ihren Gemahl ausübt. Er, darüber ist sich jedermann einig, ist ein vollkommener Ehrenmann und hat nur den Frieden und das Wohl seines Volkes im Auge. Ja, da lässt er sich wohl eine Hintertür offen, um mit dem König von Preußen dann demnächst doch einen Frieden schließen zu können und auf die Frau abschieben. Das funktioniert scheinbar für Napoleon. Bei den Preußen kommt es wahrscheinlich schlecht an, wenn ihre populäre Königin jetzt hier als blutrünstige Amazone plötzlich präsentiert wird. Ja, und dann auch nochmal hier so von wegen die Weiber und die Politik, ne? Mhm. Die Noten, die Berichte und die Staatspapiere rochen nach Moschus und fanden sich unter Bändern und Spitzen anderen Toilettengegenständen der Königin. Es ist offenbar eine Weiberherrschaft in Preußen ausgebrochen, findet Napoleon. Und das hat in den Krieg geführt.
Ist Moschus nicht ein Männerduft?
Dachte ich auch, ne? Ist doch eigentlich eher ein Herren. Also wahrscheinlich ist der in allen Parfüms drin. Oder vielleicht hat sich der Geschmack auch verändert. Oder ja, Luise ist halt keine Frau wie eine andere, sondern die benutzt ein Moschus. Parfum. Ja, und diese Texte allerdings sind herausgekommen, man merkt es schon, weil hier von Verderben die Rede ist, in die Luise geführt habe, nach der Schlacht, die bei Jena und bei Auerstedt sich ereignet hat, am 14. Oktober 1806 und einfach eine verheerende Niederlage jetzt darstellt, wie das ja hier der Bericht aus Berlin an Talleyrand schon geweissagt hat. Mhm. Denn die verlassen sich immer noch auf die glorreichen Zeiten von Friedrich dem Großen, wo das ja eigentlich auch nur haarscharf und mit sehr viel Glück überhaupt am Ende für Preußen gut ausgegangen ist. Aber da fühlen sich halt alle immer noch so stark und unsere Armee ist die beste. Und wenn wir einmal losziehen, schaffen wir Napoleon noch alleine. Und jetzt ist eben die Schlacht, nach der Preußen jetzt am Boden liegt. Davon kriegen die Berliner erstmal nicht so wahnsinnig viel mit. Jedenfalls natürlich sagt ihnen keiner, das war's für uns. Preußen ist vorbei. Sondern vielleicht kennst du diesen berühmten Aushang des Gouverneurs von Berlin. Ich glaube, Graf Schulenburg hieß er. Da steht, der König hat eine Partei verloren, eine Schlacht verloren. Jetzt ist Ruhe die erste Bürgerpflicht.
Ja, irgendwas sagt mir das, ja.
Der König und seine Brüder leben.
Ja, das ist das Wichtigste.
Das ist das Wichtigste, ja, natürlich. Fortbestand des Staates. Die Berliner allerdings, ja, die fangen schon an zu packen. Zumindest die, die sich das leisten können und vielleicht noch anderswo einen Landsitz haben, möchten nicht miterleben, dass der Kaiser der Franzosen jetzt die Stadt einnimmt und vielleicht hier plündert, weil das wird natürlich kolportiert, dass er Weimar angesteckt hat, Jena brandgeschatzt hat und die ganzen Horrorgeschichten, die dann verbreitet werden. Es gibt natürlich auch die anderen Darstellungen, dass die ganzen Franzosen eigentlich ganz nett sind, sagen nachher dann manche Berliner, sobald man mit ihnen Französisch redet, sind die ganz überrascht und dankbar und ziehen weiter. Und ein gewisser Heinrich von Kleist schreibt in diesen Tagen an seine Schwester, die eben in Berlin lebt, und fragt sie, ob sie denn jetzt auch schon bereit ist, die Stadt zu verlassen. Am 24. Oktober schreibt er ihr noch an die Schwester Ulrike, werdet ihr flüchten? Es heißt ja, dass der Kaiser der Franzosen alle Hauptstädte zur Plünderung versprochen habe. Man kann kaum an eine solche Raserei der Bosheit glauben. Wie sehr hat sich alles bestätigt, was wir vor einem Jahre schon voraussahen. Man hätte das ganze Zeitungsblatt von heute damals schon schreiben können. 40.000 Mann auf dem Schlachtfelde und doch kein Sieg. Es ist entsetzlich. Es wäre schrecklich, wenn dieser Wüterich sein Reich gründete. Nur ein sehr kleiner Teil der Menschen begreift, was für ein Verderben es ist, unter seine Herrschaft zu kommen. Wir sind die unterjochten Völker der Römer. Es ist auf eine Ausplünderung von Europa abgesehen, um Frankreich reich zu machen. Doch wer weiß, wie es die Vorsicht lenkt. Wir sind ein, wie hat er gesagt, die unterjochten Völker der Römer. Das ist auch eben ganz interessant. Also gerade waren wir noch die Römer. Wir hatten den römischen Kaiser, Franz II. Und wir standen in dieser Tradition des Alten Reiches. Aber das ist halt jetzt nicht mehr. Da hat ja Napoleon sich selbst zum römischen Kaiser gemacht, quasi in der Tradition. Also jetzt sind wir die unterjochten Sklaven, nämlich die Germanen.
Genau. Ich war mir gerade nicht sicher, ob du darauf hinaus willst. Ach, ja.
Und deswegen findet der Kleist auch, wir müssen uns des Hermanns erinnern.
Genau. Auf einmal.
Auf einmal sind wir Hermann. Wir alle sind Hermann.
Auf einmal sind wir alle Hermann.
Eine interessante neue Identität, die man sich da offenbar sehr spontan so, ja, in kurzer Zeit erschaffen hat.
Wir waren nie Römer. Ja, die Römer sind die Bösen. Sind,
ja, die uns hier unterdrücken. Ja, und Luise verabschiedet sich natürlich auch. Sie ist dann da wieder nach Berlin geeilt gekommen, packt jetzt ganz schnell die Sachen, um sich in Sicherheit zu bringen und schreibt das in einem Brief an ihren Mann, wie sich da die Menschen in Berlin ihr gegenüber verhalten.
Bester Freund, es wäre vergeblich, die Empfindungen schildern zu wollen, die ich empfand, als ich Potsdam und Berlin wieder sah. Das Volk in Berlin, welches glaubte, ich sei gefangen, begleitete meinen Wagen und sammelte sich zu Tausenden am Palais unter meine Fenster und schrien immer nach mir. Nein, solch ein Volk gibt es nicht mehr. 12.000 Bürger wollen sich bewaffnen und 1.500 von die Vornehmsten, außer die 12.000, sind ebenfalls bereit, dir zu folgen und für dich zu fechten, wo du willst. Die Nachricht der unglückseligen Bataille, statt sie niederzuschlagen, hat sie nur noch mehr erbittert gegen den Feind und ihre Anhänglichkeit, Ergebenheit für dich, für ihren König und Vaterland noch vermehrt. Es ist unbeschreiblich, wie sie dich lieben, alle Aufopferungen bereit zu bringen, ihr Blut und Gut, Kinder und Väter, alles steht auf, dich zu schützen. Benutze die Gelegenheit, ja, es kann was Großes herauskommen. Nur um Gottes Willen keinen schändlichen Frieden. Auch die Legion der Polen lass nicht außer Acht. Der Augenblick ist kostbar. Handle, wirke, schaffe. Überall wirst du im Land guten Willen und Unterstützung finden.
Genau. Nur keinen schändlichen Frieden. Lieber Mann,
ist sie denn doch so eine kriegstreibende Amazone?
Ja, vielleicht hat sie ein bisschen was von dem. Aber jetzt geht's natürlich darum, wir müssen das irgendwie was retten. Aber erstmal müssen wir uns selbst in Sicherheit bringen. Weißt du, wo sie hinfährt?
Ich muss nach, ist das nach Königsberg da hoch?
Ja, erstmal Richtung Königsberg, also die eigentliche preußische Residenzstadt. Von dem ursprünglichen Preußen. Und dann reicht's aber nicht, weil in dem nächsten Feldzug 1807, also Preußen hat da nicht mehr viel zu melden, die haben nicht mehr viel übrig. Aber die Russen kämpfen halt noch weiter. Die sind jetzt mittlerweile dabei. Der Alex konnte den Friedrich Wilhelm doch nicht ganz alleine da stehen lassen. Und die kämpfen halt weiter, aber die Franzosen ziehen bis kurz vor Königsberg. Also es reicht nicht, was ja für uns heute schon ziemlich weit weg ist, Kaliningrad. Das reicht noch nicht, sondern man geht in den allerletzten Zipfel. am weitesten nach Osten und Richtung Russland. Das ist die Stadt Memel, das heutige Klaipeda. Und da, ich glaube, heute ist das Rathaus in diesem Gebäude, wo dann Friedrich Wilhelm kommt später nach, aber erstmal Luise mit den Kindern unterkommen. Ja, aber in Königsberg ist sie schon schwer krank geworden. Ich glaube, es war Typhus. Also geht ihr so richtig dreckig. Und da gibt's dann auch nochmal Beschreibungen, wie sie quasi da so halbtot in der Kutsche liegt und dann weiter durch den Schnee nach Memel gebracht wird. Und das ist, wird natürlich dann alles Teil dieser Erzählung, die sie dann später verklärt. Die Leiden, die sie jetzt erduldet. Und dazu gehört dann auch so eine Szene, wo sie wohl in einer Bauernhütte kurz Rast macht und dann einfach den Bauern die Scheibe kaputt macht mit ihrem Diamantring. Ein Vers von Goethe da hinein ritzt. Wer nie sein Brot mit Tränen aß, der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Da muss ich mal aufpassen, dass ich nicht Heinz Erhard nehme. Deswegen musste ich mal kurz unterbrechen, weil der hat daraus gemacht, wer nie sein Brot im Bette aß, der weiß auch nicht, wie Krümel pieken. Deswegen kann ich diese Szene nicht mehr ganz so ernst nehmen wie die Leute damals.
Das ist auch ein bisschen pathetisch.
Ja. Ja gut, aber du hast ja schon gemerkt, in dieser Epoche
ist das Zeitgeist.
Ja, genau, die Weltseele zu Pferde. Und die große Schlacht ist dann vor Friedland im Juni 1807 und da unterliegen dann auch die Russen endgültig und jetzt ist vorbei. Und der Zar und Napoleon treffen sich auf einem Floß auf der Memel, also dem Fluss Memel, nicht in der Stadt. Friedrich Wilhelm steht irgendwo in den Büschen am Ufer und muss einfach warten, was jetzt dabei rauskommt. Und ja, Luise, die ist sehr gespannt. Bloß keinen schändlichen Frieden. Und ermahnt jetzt ihren Mann immer, du darfst da nicht zu viel weggeben. Und deswegen kommen jetzt noch mal so ein paar Briefauszüge aus diesen schwierigen Tagen, wo nicht klar ist, was wird denn jetzt aus Preußen? Wird es uns überhaupt noch geben, wenn die hier auf dem Fluss wieder fertig sind? Und ja, da schreibt sie am 22. Juni aus Memel nach ist das schon bei Tilsit? Ich glaube, ich weiß es noch nicht genau, wo die sich da getroffen haben, ob die noch auf dem Floß sind oder schon wieder runtergekommen sind. Also es geht noch um den Waffenstillstand und dann später wird ja in Tilsit der Friede geschlossen. In dieser Zwischenphase bewegen wir uns hier. 22. Juni 1807 schreibt sie an ihren Mann.
Dein Brief, lieber Freund, ist mir vor Schreck aus der Hand gefallen. Sein Inhalt musste die stärkste und festeste Seele zur Verzweiflung bringen, besonders wenn man dich gründlich kennt. Dahin also sind wir gebracht worden, nach ungeheuren Verlusten an Tapferen, die gefallen sind für nichts. Durch Dummheit, Unfähigkeit und bösen Willen. Welch eine Bedingung als Grundlage eines Waffenstillstandes. Worauf soll man sich für den Frieden gefasst machen, wenn sie schon für den Waffenstillstand so unersättlich sind? Und dann die Aussicht, das Ungeheuer zu sehen. Nein, das ist zu viel. Ihn sehen, den Quell des Bösen, die Geißel der Erde, alles Gemeine und Niederträchtige in einer Person vereinigt und sich vor ihr noch verstellen und heiter und liebenswürdig erscheinen müssen. 3 Ausrufezeichen. Wird der Himmel denn niemals aufhören, uns zu strafen? In diesem Augenblick weiß ich es dem armen Kaiser wohl zu danken, dass er mich aus Zartgefühl vor sich und dir ferngehalten hat. Nun wird es mir wenigstens erspart bleiben, dass ich das Ungeheuer sehe. Denn seine Neigung für mich wird es, glaube ich, nicht zur Fahrt über den Sand der Nährung treiben, um mir einen Besuch abzustatten. Der Kaiser tut mir unbeschreiblich leid. Alle seine schönen und guten Absichten enttäuscht und umgestürzt durch diesen gräulichen Benixen.
Gräulichen Benixen. Das ist der stammt aus Benixen. Ganz witzig, weil das ist so ein Nachbarort, wo meine Mutter wohnt, in der Nähe von Hannover. Und das ist aber der Oberbefehlshaber der russischen Truppen, der sich da ihrer Meinung nach offenbar nicht so richtig verhalten hat.
Okay. Würde ihn nicht erschießen lassen oder mindestens des Kommandos entsetzen. Es ist doch sehr stark. 3 Ausrufezeichen. Leb wohl, ich befinde mich nicht allzu gut. Der kalte Wind bekommt mir schlecht und ich habe ein wenig Flussfieber. Die Freude trägt sicherlich auch viel dazu bei. Ich hoffe, dass du bald nach Trauroggen abreist. Dort, denke ich, wirst du besser leben. Kannst die deine, Luise.
Also die Freude, das ist wohl ironisch gemeint. Und wenn sie vom Kaiser spricht, ist auch klar, es geht um den Kaiser der Russen, also Alexander. Ja, und ein paar Tage später geht es nochmal weiter, nachdem das erste so bekannt wird, wie es jetzt hier weitergehen soll. Das ist ja noch ein kurzer Brief, nochmal an ihren Mann.
Kein Brief, du in Pictopönen. Ich kann mich des Gedankens nicht entschlagen, dass wir am Vorabend große Ereignisse stehen. Ich bin in deiner Seele fast verzweifelt und einen Augenblick habe ich schon alle Hoffnung verloren. In meiner Angst habe ich mich nicht getäuscht. Du hast das Ungeheuer gesehen und einen deiner schwersten Stunden hat also geschlagen. Ich ersticke in Tränen, ich kann nicht mehr. Doch habe ich einen Trost. Da du mit dem Kaiser von Russland zusammen bist, wird die Sache weniger unangenehm sein, als wenn du allein gewesen wärst. Und alles in allem nimmt an dem Ärgernis wenigstens eine gewichtige und in ihrer Ehre unangetastete Persönlichkeit teil. Meine Kenntnisse gehen auf die Nachrichten von Post zu Post zurück, aber mir scheint, sie sind zu gründlich, um nicht wahr zu sein. Was ich in deiner Seele leide, ist nicht zu beschreiben und ich kann mich nicht vernünftig abfinden mit einer Sache, die dir, glaube ich, sozusagen die peinlichste von allen ist. Ich habe Kopfschmerzen und bin sehr leidend. Ich verlasse dich und will sehen, ob ich Kraft habe, um spazieren zu gehen. Aus tiefstem Herzen, deine treue, zärtliche Luise.
Also jetzt stehen wir kurz vor dem Moment, wo Friedrich Wilhelm alles geben muss. Und wir haben ja Friedrich Wilhelm schon kennengelernt.
Oh nein.
Es ist gut, dass er eine Frau hat, die ihm sagt, noch so ein paar Tipps gibt, was vielleicht wichtig ist, worum er sich kümmern soll. Ich glaube aber, er war auch ein bisschen genervt dann zwischendurch. Er sagte, versucht dann immer ihr klar zu machen, ja, aber es gibt jetzt hier nichts mehr zu verhandeln. Also wir müssen nehmen, was wir kriegen können. Aber sie lässt dann nicht in Ruhe. Also es gibt hier noch der nächste Brief, den wir jetzt nicht extra nochmal vortragen. Der ist nämlich ziemlich lang. Das sind hier im Buch, ja, gute 3 Seiten. Ratschläge. 2 Tage später ist dieser Brief entstanden und dann, ich kann ja mal kurz hier so nochmal reinschauen. Sie sagt dann hier, mag Napoleon dir die Hälfte deines bisherigen Besitzes nehmen, vorausgesetzt, dass du das, was dir zugebilligt wird, in vollem Besitz behältst. Also die volle Souveränität, die soll er beachten. Dann Hardenberg, ganz wichtig, der Minister Hardenberg, den soll er auf keinen Fall aufgeben, weil Napoleon natürlich auch gerne mal reingrätscht und sagt, wenn er nicht gerne in der Regierung der besiegten Staaten mehr sehen möchte. Und dann sagt sie eben hier, als, was weiß ich, die Überzeugung, die Freundschaft zu Alexander soll er wahren unbedingt. Dann steht hier ganz oft tatsächlich, ich an deiner Stelle würde ich, oder mach nicht den ersten Schritt da zur Sklaverei und dergleichen. Also wirklich so 3 Seiten lang sagt er, wer sind unsere Freunde? Mit Napoleon würdest du böse und schlecht werden zum Gelächter der Welt. So wie die Bayern. Und die Schwaben und mittlerweile auch die Sachsen. Ja, und so geht das hier mit Tipps. Also pass auf die auf und mach bitte mit dem da besser keine Freundschaft und halt dich von Napoleon bitte so weit, es geht irgendwie fern. Der Alexander, der wird sich schon kümmern um dich und alles Gute machen. So in diesem Ton geht das. Und nach den tatsächlich dann den ersten Verhandlungen kommentiert sie das nochmal. Das sind nochmal hier so 2 Abschnitte aus einem längeren Brief, natürlich wieder an ihren Mann vom 29. Juni 1807.
Da Napoleon sich rachsüchtig nennt, erkläre du dich für starkköpfig wie ein Maultier. Dann werden wir sehen, was dabei herauskommt. Ich weiß nicht, was ich von seinen Absichten denken soll, aber ich glaube, entweder will er dich wieder einsetzen in deine Staaten und dich abhängig machen, wie die reizenden Könige aus seiner Fabrik, oder dich ganz einfach aus deinem Königreich verjagen und es dem netten Murat und Jerome zum Geschenk machen. Nun, wenn er uns verjagen will, soll dabei die Welt ganz Infamie des Ungeheuers sehen, das dies befiehlt. Ich beschwöre dich, lieber Freund, lass Hardenberg nicht los. Könnte der Kaiser sich nicht kraftvoll für ihn erklären? Napoleons Mangel an Höflichkeit, selbst an Rücksicht für dich, macht mich zornig, ich gestehe es. Die Zeichen N und A am Pavillon ohne das Deine, die Einladung des Kaisers zum Essen ohne dich, all das sind wirklich Grobheiten zu seiner Belustigung. Zunächst gehört die Memel dir. Warum lässt er denn das Zeichen dessen fort, dem das Land gehört? Und warum lädt er dich nicht auch ein, nachdem er deine Bekanntschaft gemacht hat? Nun, es lebt doch noch ein Gott, der wird ihm schon den Lohn geben, den er verdient. Hat er etwa zu dir etwas von Hardenberg gesagt? Und wem hat er seinen Plan vorgeschlagen, sich Preußen zu reservieren, um den Krieg mit Russland zu führen? Nein, das ist wahrhaftig zu stark und nichts, was ich je gesehen habe, gleich diesem würdelosen, niederträchtigen Mörder.
Ja, was ist eigentlich los mit diesem Hardenberg?
Der ist super. Das ist ihr Mann.
Was? Du meinst, wie, es ist ihr Mann? Was meinst du damit?
Ihr Kämpfer, den findet sie gut. Mit dem setzt sie sich ein.
Mhm. Was ist mit dem? Kennst du den Hardenberg denn?
Ach, irgendwas sagt mir das, aber ich krieg's jetzt nicht auf die Kappe, was er gemacht hat. War das einer von diesen Reformern?
Ja, das heißen immer die Stein-Hardenbergschen Reformen. Das sind die 2 Minister, die da teilweise parallel, teilweise sich ablösend in Preußen diese ganze Reformpolitik betreiben, um Preußen überhaupt wieder in den Stand zu bringen, dann hier ja mitspielen zu können und zu eben zu modernisieren. Und Hardenberg ist eben der aktuelle Staatskanzler in Preußen und Napoleon ist halt klar, der hat den Krieg hier quasi mit angefangen. Das ist mein Feind, der muss weg. Ja, und das gehört uns halt Teil der Verhandlungen und Luise will den halt unbedingt halten, weil sie eben weiß, das ist der Macher, der quasi meinen Mann in die richtige Spur bringt und dem sagt, was er zu tun hat. Ja. Und sie ist da ist sie tatsächlich eben auch sehr politisch. Das ist, wird so berichtet, dass sie sowohl Hardenberg als auch Stein, der war vorher schon mal Finanzminister, wurde dann entlassen, wird dann Hardenberg ersetzen, weil sie können ihn halt auch nicht behalten.
Oh, ja.
Und die hat sie eben sehr unterstützt. Also sie hat dann öfter ihrem Mann gesagt, Mensch, hier, der Stein, der hat so eine Idee oder der Hardenberg hat hier so eine Idee, das ist wichtig, mach das. Also da hat sie offenbar doch auch eine wichtige Rolle gespielt, sozusagen diese Reformpolitik, zumindest bei ihrem Mann, irgendwie zu befördern.
Wenn man auch einen Mann hat, der da immer sitzt und sagt, ich will mich nicht entscheiden.
Also ich weiß nicht, sagen wir das wirklich?
Nein, ich habe ich jetzt Bauchweh auch, das bin ich mir nicht sicher, ich muss da nochmal schlafen drin. Ja. Da muss man dem gleich wirklich sagen, du machst das jetzt.
Genau, deswegen war die so Teil des Teams eigentlich da ein bisschen. Also so richtig, glaube ich, eigene Reformentwürfe hat sie natürlich nicht gemacht. Aber mit all ihrer Kraft, die unterstützt dabei. Allerdings wird dann eben auch berichtet, dass sie dann mit Stein sich überworfen hat, noch in Memel im Exil. Weil dann kam doch das kleine Mädchen wieder so ein bisschen aus ihr raus. Mhm. Und vielleicht der Drang, den Alexander mal wieder zu sehen.
Gute Alexander.
Sie ist dann 1809, also 2 Jahre später, so lange sind die da immer noch, nach St. Petersburg gefahren. Also mit ihrem Mann natürlich zusammen, nicht alleine.
Das kann ich
8 Wochen Reise, während man in Preußen gerade nicht weiß, wie man hier überhaupt noch den Winter überleben soll, fährt die da mit keine Ahnung wie viel Kutschen und Kleider und so weiter nach St. Petersburg und macht 8 Wochen einen drauf.
Die hat auch mal eine Pause gebraucht.
Und da hat der Stein einfach zwischendurch mal gesagt, du kriegst das Geld nicht. Ja, das brauchen wir zur Linderung der Not hier gerade in Masuren, in Ostpreußen. Eigentlich vor deiner Haustür kannst du sehen, wie scheiße es den Leuten geht. Und dass wir gerade kein Geld übrig haben, um dich 8 Wochen nach Petersburg zur Party zu schicken. Und dann hat sie gesagt, nein, ich will aber.
Wird der Alexander nicht bezahlen?
Weiß ich gar nicht. Ja, wahrscheinlich nicht alles. Ne? Er hat ja schon die Party in Petersburg bezahlt. Oder die Reise kann sie gefälligst mal selber bezahlen. Wahrscheinlich müssen sie auch noch ein Palais in Petersburg anmieten, damit sie entsprechend standesgemäß da unterkommen und ihre eigenen Empfänge noch machen kann. Naja, also da war mal kurz der Ofen aus zwischen ihr und den Reformern. Und das ist natürlich auch so ein Aspekt von Luise, der nachher im dem überhöhten Gedenkkult dann nicht erwähnt wird.
In der Regel. Die war niemals in St. Petersburg.
Ja, und jetzt kommt aber etwas, was ganz im Zentrum des Kultes steht, der sich dann entwickelt.
Das Treffen.
Das Treffen. Mm. Was heißt hier das Treffen? Der Opfergang.
Oh.
Luises. Das ist ja schon fast da immer dargestellt, als hätte sie sich ihm hingegeben und wäre von ihm vergewaltigt worden.
Für Preußen.
Ich gebe alles für Preußen. Aber tatsächlich, ja, da gibt es auch ein Briefing von Hardenberg, was sie denn sagen soll. Also, dass sie jetzt nicht auf politische Amazone machen darf, sondern vor allem natürlich die Mutterschaft herauskehren muss und an die Ehre Napoleons appellieren soll. Also, so von ihrem Mann brieft sie und Hardenberg brieft sie, wie sie sich jetzt mit dem Treffen dann, aber es ist auch tatsächlich wirklich ein Akt der Verzweiflung, ne? Das macht man ja sonst nicht, dass man jetzt irgendwie die Königin quasi, da ist Napoleon in dem Raum und man schiebt quasi die Königin leicht bekleidet, wie immer mit dem Dekolleté voran durch die Tür und macht die Tür zu und die sind unter 4 Augen. Oh. Die Königin von Preußen und das Ungeheuer alleine in einem Raum am 6. Juli 1807.
Ob die in Memel noch so dünn angezogen ist?
Es ist Juli.
Ah, oh, okay.
Ja. Also da reicht ein Hauch von Mousselin. Und Talleyrand hat das später auch so kommentiert, dass hier die Preußen quasi das Dekolleté der Königin eingesetzt haben, um ihr Land zu retten.
Alle Waffen. Im Krieg und in der Liebe ist alles
und erlaubt. Umgekehrt stellen die Preußen das dann da, so Napoleon, das Monster, das sich quasi über die Königin herfällt, mehr oder weniger. Und ja, in ihren Briefen berichtete sie natürlich nicht so richtig von diesem Treffen. Komisch. Sie fängt quasi an, sehr ausschweifend, ihren Tagesablauf und wie sie sich morgens quasi zur Toilette gegangen ist und was sie gefrühstückt hat und wann die Voss gekommen ist und was sie gesprochen haben. Und dann fahren wir los und kommen dann an und dann Punkt, Punkt, Punkt. Bricht die Aufzeichnung einfach ab von ihrem Tag. Also sie schreibt ja nicht nur Briefe, sondern auch diverse Sachen, die ihr so auffallen, hält sie dann mal fest. Aber in welcher Stimmungslage sie sich damals befindet, das deutet sich zumindest in einem Brief dann doch ganz gut an. Nee, das ist eben kein solcher Brief, Entschuldige, das ist aus den Aufzeichnungen der Königin Luise über diese Zusammenkunft in Tilsit am 6. Juli 1807. Und das ist natürlich jetzt vor der entscheidenden Begegnung, quasi noch auf dem Weg, wie sie sich da so fühlt.
Gegen 4 Uhr machte ich mich auf den Weg nach Tilsit und war um 5 dort. Als ich das Lager oder vielmehr Biwak der Kosaken passiert hatte und mich mit dem Njemen näherte, war der ganze Weg mit Franzosen bedeckt. Ich kann es nicht ausdrücken, wie widerlich mir der Anblick dieser Menschen war, die der ganzen Welt und zuletzt besonders Preußen so viel Übles getan haben. Aber im Gedanken an das, was ich noch zu tun hatte, überließ ich mich keiner Betrachtung oder vielmehr, ich gestattete sie mir nicht. Als wir an der Fähre ankamen, empfing mich der Marschall Kalkreuth und er wiederholte, was der Minister Hardenberg mir schon gesagt hatte. Ich solle das Vergangene ganz vergessen, nicht an das denken, was er von mir persönlich gesagt hatte, das Böse vergessen, ihm sogar verzeihen und nur an den König, an die Rettung des Königreiches und an meine Kinder denken. Diese Motive waren zu gewichtig, meinem Herzen zu teuer, als dass ich mich nicht ganz mit ihnen erfüllt und mich völlig mit meiner Pflichten befasst hätte. Voll von diesen Ideen kam ich im preußischen Quartier an und in dem Haus, das dem König zur Wohnung angewiesen war. Als ich in das Zimmer des Königs eintrat, war Kaiser Alexander dort im Gespräch mit ihm. Er ging auf mich zu und sagte: Die Dinge gehen nicht gut. All unsere Hoffnung ruht auf Ihnen. Auf Ihrem Vermögen nehmen Sie es auf sich und retten Sie den Staat.
Also die Königin Luise auf der Mission, Preußen zu retten, unter, sagen wir mal, Indienststellung ihres Äußeren.
Nochmal mit der ihrer Ausschnitt Anmut. Ein bisschen.
Ein bisschen was zurechtzuppeln, ein bisschen ausstopfen.
Ein bisschen gepusht.
Die Mutterschaft. Und sie selbst hat eben nicht mehr darüber berichtet, jedenfalls ja nicht brieflich oder in ihren Aufzeichnungen, wie es denn jetzt eigentlich gelaufen ist. Sie kommt aber dann kurz danach zurück nach Memel und erzählt es dann den Leuten da vor Ort, wie es denn so war. Und der schwedische Gesandte hat das dann aufgezeichnet und an seinen König übermittelt. Und das ist sozusagen der direkteste Eindruck, den wir haben. Und das ist der Teil, wo ich überlegt hatte, ob wir das dialogisch lesen, aber es wird vielleicht doch etwas umständlich. Ich hätte eine Kopie machen müssen. Für jeden Satz das Buch hin und her zu geben. Also es ist der Gesandte Karl Gustav von Brinkmann, der also am 10. Juli an den schwedischen König schreibt: Da ich voraussehe, wie viele falsche oder übertriebene Gerüchte sich bald über diese Zusammenkunft verbreiten werden und da ich weiß, welchen Wert die Königin von Preußen dem unparteiischen Urteil eurer königlichen Majestät beimisst, so beeile ich mich, Ihnen alle die interessanten Einzelheiten darüber zu übermitteln, die die Königin selbst die Gnade gehabt hat, mir mitzuteilen, und ich halte es für meine Pflicht, dabei so viel als möglich die eigenen Ausdrücke ihrer Majestät beizubehalten. Jetzt möchte ich das nicht alles vortragen, weil es ist dann doch etwas, oft etwas umständlich und vielleicht doch etwas langatmig. Es war ein ziemlich langes Gespräch. Ich glaube, das ist dann tatsächlich noch nicht mal alles, was er hier davon aufgeschrieben hat. Aber ich greife einfach die Aspekte heraus, die wir schon so ein bisschen angedeutet haben, und lese das jetzt einfach mal hier vor, weil es ist ja letztlich der Bericht des schwedischen Gesandten und nicht die Worte der Königin oder Napoleon selbst. Als Bonaparte in Tilsit bei der Königin eintrat, verließen alle, auch der König selbst, das Zimmer ihrer Majestät. Nach den ersten Komplimenten und einigen nichtssagenden Redensarten begann die Königin eine sehr ernste Unterhaltung. Ich lerne Euer Majestät in einem für mich höchst peinlichen Augenblick kennen. Ich sollte vielleicht Bedenken tragen, zu Ihnen über die Interessen meines Landes zu sprechen. Sie haben mich einst angeklagt, mich zu viel in Politik zu mischen, obgleich ich wirklich nicht glaube, diesen Vorwurf je verdient zu haben. Seien Sie ganz überzeugt, Majestät, dass ich niemals das alles geglaubt habe, was man während unserer politischen Zwistigkeiten so indiskret verbreitet hat. Also erstmal muss man jetzt wieder zurückrudern, nachdem, was man alles vorher so in die Öffentlichkeit gebracht hat.
Das habe ich nie gemeint. Ja. Das ist völlig aus dem Kontext gerissen worden.
Sei dem, wie ihm wolle. Ich würde es mir nie vergeben, wenn ich diesen Augenblick nicht benutzte, freimütig mit Ihnen zu sprechen, als Gattin und als Mutter. Ich schmeichle mir, dass alle, die mich kennen, der Art Gerechtigkeit widerfahren lassen, wie ich beständig die Pflichten zu erfüllen gesucht habe, die mir diese Eigenschaften auferlegen. Alle Welt, Majestät, muss das zugeben, sagt Napoleon. Nun wohl, wäre ich dem König aufrichtig ergeben, wenn ich nicht diese grausamen Augenblicke seinen Kummer und seine Besorgnisse teilte. Wir haben einen unglücklichen Krieg geführt, sie sind der Sieger, aber soll ich annehmen, dass sie ihren Sieg missbrauchen wollen? Die Geschichte unserer Tage stellt mir schreckliche Beispiele vor Augen, und ich könnte den Gedanken nicht ertragen, unglücklichen Wesen das Leben geschenkt zu haben. Sie haben selbst eine zahlreiche Familie und bei jeder Gelegenheit bewiesen, wie sehr ihnen das Schicksal der ihrigen am Herzen liegt. Müssen ihnen die Besorgnisse einer Mutter hierüber nicht gerecht und achtungswert erscheinen? Aber Majestät, glauben doch nicht etwa, dass von der Vernichtung Preußens die Rede sei. Nein, aber der Friede, den man uns in Aussicht stellt, kann die Vernichtung für die Zukunft vorbereiten. Sonderinteressen könnten mit unseren Wünschen in Widerspruch stehen, aber wenn von Ihnen allein dieser Friede abhängt, oh, Sie dürfen überzeugt sein, Majestät, dass ich allein zu entscheiden habe. Ich kenne Sie nur nach Ihrem Rufe, aber ich möchte Ihnen nicht das Unrecht tun, zu glauben, dass Sie unempfindlich wären gegen das Vergnügen, zu dem Glücke derjenigen beizutragen, die man beklagen mag, aber die man nicht verachten kann. Ist die Rache dessen würdig, der sie widerstandslos ausüben darf? Eine Frau darf Ihnen sagen, was einem Manne nicht wohl anstehen würde. Erwerben Sie sich Rechte auf unsere Dankbarkeit und Ihre Siege werden Ihnen doppelt Ehre machen. Ja, schöne Taktik. Mhm. Ich glaube, sie ist ganz gut als Diplomatin und der Hardenberg hat ihr auch gut gezeigt, an welcher Schraube sie drehen soll.
Wo der Napoleon auch empfindlich ist.
Ja, genau. Wo man ihn so ein bisschen...
Wo man ihn kriegt.
Wo man ihn abholen kann, wie das immer so heißt. Tja, und dann läuft's aber schief. Und warum?
Das Hemd springt.
Nein, also bitte. Du merkst doch schon...
Friedrich, kriegst du da nicht hin?
Friedrich Wilhelm wird nervös, weil seine Frau da jetzt schon so lange mit diesem Unmenschen alleine in einem Raum ist. Und dann platzt er rein und sagt, so, es reicht jetzt. Ich weiß nicht, ob er das so gesagt hat. Aber Napoleon hat später halt, ich glaube, es war in seinen Memoiren da von St. Helena gesagt, also eine Minute länger und er hätte der Königin alles gegeben, was sie verlangt hatte. Hauptsächlich hat sie Magdeburg verlangt. Ich weiß nicht, warum. Es gibt noch so einen anderen Bericht, wo es heißt, aber bitte Magdeburg. Und angeblich hat sie abends beim Essen nochmal, aber was ist denn mit Magdeburg?
Die schöne Kirche.
Genau, die schöne Kirche, die schöne Festung, ich weiß gar nicht, ob es eine Festung war. Auf jeden Fall ist Magdeburg dann künftig die westfälische Grenzstadt zu Preußen. Denn die Elbe ist die Grenze des neuen Königreichs Westfalen zum Königreich Preußen.
Für den Jerome.
Für den Jerome, genau. Da gibt es auch ein sehr schönes Brief an den Jerome, wo dann Napoleon den Brief startet, anbei finden Sie die Verfassung Ihres Landes. Hier übrigens, musst du gar keinen Kopf machen, ich habe da schon was vorbereitet.
Du bist eh eine Marionette, sei still, kämm dir die Locken, ja. Mach sie mir.
Genau, Münster war übrigens nicht Westfalen. Münster ist das Großherzogtum Berg geworden dann. Ja, das ist auch interessant. Osnabrück ist Westfalen, aber Münster nicht. Also Königreich.
Ja, hat das mit den Protestanten zu tun, weil es katholisch ist?
Keine Ahnung. Es hat vorher, glaube ich, schon, weil es ja zwischendurch dann preußisch war. Mhm. Und dann haben die Franzosen sich das aber angeeignet. Und dann halt das Großherzogtum Berg gab es halt vorher schon und hat dann mehr bekommen. Das war ja so ein napoleonischer Modellstaat. Und das Königreich Westfalen wird jetzt halt aus dem Rest quasi gebildet, was man hier in Tilsit sich dann angeeignet hat, neu. Ja. Genau, und ja, hier hast du schon gemerkt, die bleiben eine ganze Weile dann noch in Memel, weil solange die Franzosen hier die Kontrolle haben in Preußen, wollen die nicht zurück nach Berlin, beziehungsweise Napoleon erlaubt es ihnen nicht, zurückzukehren nach Berlin. Und ja, Preußen ist zwar nicht formell als Staat jetzt besetzt, aber sie sind natürlich jetzt dauerhaft erstmal in ein Bündnis gezwungen mit Frankreich und eigentlich auch die fast sämtliche preußischen Festungen sind französisch besetzt und dafür muss Preußen bezahlen. Und da bleibt nicht mehr viel Geld übrig, um den Staat irgendwie in Ordnung zu bringen. Das befördert natürlich dann diese ganzen Reformvorhaben von Stein-Hardenberg und ja, sorgt aber auch dafür, dass Luise immer mal wieder nachfragt, sag mal, wie ist denn das jetzt? Können wir nicht vielleicht doch mal wieder nach Berlin? Und da muss sie sich dann halt nochmal direkt an
das Ungeheuer,
das Monster wenden. Und das ist jetzt, glaube ich, dann der letzte Brief. Das letzte Mal, dass wir ihre Worte hören, wie sie tatsächlich an Napoleon schreibt, in der Hoffnung, dass man sie wieder nach Hause lässt. Memel, 4. November 1807.
An Napoleon. Sire, Prinz Wilhelm, der diesem Briefe sogleich folgen wird, ist mit Vorschlägen für Eure Majestät beauftragt, deren glücklicher Ausgang uns vor allem am Herzen liegt. Höchst erwünscht unter jedem Gesichtspunkt ist die Herstellung eines guten und dauernden Einvernehmens zwischen Frankreich und Preußen. Ich hatte meiner Schwester, der Prinzessin von Thurn und Taxis, geschrieben, vor nahezu 7 Wochen. Da ich aber nicht weiß, ob sie Gelegenheit gehabt hat, Eure Majestät über den Inhalt meines Briefes zu unterhalten oder ihn zu ihrer Kenntnis zu bringen, so wage ich hier nochmals zu wiederholen, was den glühendsten Wunsch meines Herzens ausmacht, dass dem Lande Erleichterung gewährt werde, welches durch die Anwesenheit der Armeen entsetzlich leidet. Seine Hilfsquellen werden unwiederbringlich vernichtet, wenn das so fortgeht. Es wird sich nicht erholen können und keine Hoffnung mehr bieten, weder uns noch unseren Freunden. Da Eure Majestät nicht anders können als der unsrige sein, so berauben Sie sich selber einer Hilfsquelle, auf die Sie sicher rechnen dürfen. Die nahe Rückkehr nach Berlin ist noch eine natürliche Folge von dem, was ich Eurer Majestät dargelegt habe. Sie ist besonders wünschenswert für mich, die mehr als irgendein anderer körperlich und geistig leidet. Als zärtliche Mutter liegt mir die Erziehung meiner Kinder sehr am Herzen. Hier kann nicht dafür gesorgt werden. Meine Gesundheit ist völlig zerstört, da ich das feuchte und kalte nordische Klima nicht vertragen kann. Ich wage dies als einen der Gründe bei Eurer Majestät geltend zu machen, denn ich weiß aus eigener Erfahrung und aus allen ihren Äußerungen über mich, dass sie sich für meine Person interessieren. Eure Majestät kennen mein Vertrauen zu Ihnen. Ich habe Ihnen darüber in Tilsit gesprochen und ich schmeichle mir, dass Sie diesmal der Stimme Ihres Herzens folgen und Preußen, dem König und mir das Glück zurückgeben werden, ein Glück, dessen Wert mir doppelt schätzen werden, wenn wir es aus den Händen Eurer Majestät empfangen. Mit dieser Hoffnung bin ich, Sire, Eure kaiserlichen Majestät, gute Schwester, Luise.
Oh, was für ein Geschleime. Und ich würde der jungen Dame einfach mal empfehlen, zieh doch mal was Warmes an.
Ja, das
ja, das hat sie sicher auch getan, hat aber tatsächlich nicht geholfen. Also sie ist eigentlich die ganze Zeit kränkelnd, solange sie irgendwo ist. Egal, ob in Berlin oder in Königsberg oder in Memel. Und ja, es hilft nicht. Also es ging ja auch darum, dass man vielleicht nicht mehr so viel bezahlen muss für die ganze Truppenstationierung. Da hat Napoleon einfach nur gesagt, also entweder er haltet den Vertrag rein oder er gibt mir Schlesien.
Schon wieder Schlesien.
Ja, Schlesien durften sie ja behalten bislang. Ne? Das ganze, die ganzen polnischen Eroberungen, die waren weg. Brandenburg ist noch da, Pommern und Schlesien. Das ist also das ganze Preußen, was noch übrig ist. Und dann sagte er, Schlesien könnte ich mir auch noch holen. Wolltet ihr irgendwie Geld nicht pünktlich bezahlen. Aber sie darf dann tatsächlich wieder zurück nach Berlin. Allerdings muss sie noch 2 Jahre warten. Hm. Also 23.12.1809 dürfen sie nach Berlin kommen. Das heißt, am 10. März 1810 feiert sie sogar Geburtstag in Berlin. Und da kommt der junge, ja, sehr gefühlsbetonte Dichter Heinrich von Kleist vorbei und schenkt ihr ein Gedicht. Da ist natürlich gleich in Tränen ausgebrochen. Bei so Worten wie diesen erwäg ich, wie in jenen Schreckenstagen still deine Brust verschlossen, was sie litt, wie du das Unglück mit der Grazie tritt auf jungen Schultern herrlich hast getragen. Wie von des Kriegs zerrissenem Schlachtenwagen selbst oft die Schar der Männer zu dir schritt, wie trotz der Wunde, die dein Herz durchschnitt, du stets der Hoffnung fahn vor uns vorgetragen. O Herrscherin, die Zeit, dann möcht ich segnen. Wir sahen dich Anmut endlos niederregnen. Wie groß du warst, das ahndeten wir nicht. Dein Haupt scheint wie von Strahlen mir umschimmert. Du bist der Stern, der voller Pracht erst flimmert, wenn er durch finstere Wetterwolken bricht.
Oh. Ein Traum.
Ja, kein Wunder, dass die da weinen muss. Ja. Vor allem, wenn er das über sie schreibt. Ja. Friedrich Wilhelm fand das natürlich scheiße, hat das genommen, zerknüllt in den Papierkorb geschmissen. Der kann nämlich mit Literatur überhaupt gar nichts anfangen. Das ist ja total blöd. Das ist ein Unsinn hier. Ja. Komische Liebesbriefe von irgendwelchen Dichtern. Ja, und er hat euch hier schon davon geschrieben, die Wunde, die dein Herz durchschnitt. Ja, sie als Mutter, nicht nur des künftigen Königs oder zweier künftiger Könige. Und einer russischen Zarin hat ihr das Herz sozusagen in dieser schwierigen Lage immer schwer gemacht, sondern natürlich auch als Mutter der Nation leidet sie mit. Und dazu kommt jetzt hier noch immer das schlechte Angezogene, führt dazu, dass sie ständig hustet und auch so Krämpfe kriegt. Das ist ihr schon öfter passiert, auch während sie da in St. Petersburg dann so viel getanzt hat, konnte sie plötzlich keine Luft mehr kriegen und musste sich erstmal hinlegen. Und immer wieder gibt es solche Situationen, wo es ihr einfach wirklich richtig schlecht geht. Und das passiert auch, als sie eigentlich mal zur Erholung Richtung Familie gefahren ist. Und hatte eigentlich ganz paar nette Tage und von einem Tag auf den anderen geht es ihr plötzlich richtig beschissen. Und sie sagt natürlich, macht euch keine Sorgen, alles wird wieder gut, das habe ich schon ein paar Mal durch. Ja, weil der Friedrich Wilhelm, der ist ein paar Tage früher schon wieder gefahren und gesagt, ja, du kannst ja noch hier ein bisschen bleiben, mach dir keinen Stress. Ja, und dann will sie eigentlich auch bald wieder los, aber am 19. Juli 1810 erliegt sie einer Lungenentzündung. Hm. Ja, und obwohl sie es nicht wahrhaben wollte, haben dann Gott sei Dank doch ein paar Hellsehende, die gemerkt haben, dass langsam ihre Finger arg kalt werden, dem König mal Bescheid gesagt, es wäre ganz gut, wenn ihr wiederkommt. Also Friedrich Wilhelm ist da, die beiden ältesten Söhne sind da, ihr Vater ist da, der Bruder ist da. Und noch zuletzt versucht sie wieder, denk an Hardenberg. So was Ähnliches hat sie doch wohl gesagt. Für Preußen, fürs Vaterland.
Magdeburg.
Mach, was der Hardenberg dir sagt, Junge.
Denk an Magdeburg.
Nein, wir nehmen das überhaupt nicht ernst. Das ist wirklich eine rührende Szene. Das ist auch eine junge Frau. Ja. Wie alt ist sie? Keine 34 oder knapp gerade 34 geworden. Und schon ist das Leben vorbei.
So schnell geht das.
Und dann hat sie auch obduziert. Also ihr Lungenflügel war hinüber, komplett zerstört, hat auch verklebt. Hat noch einen Polypen im Herzen. Und deswegen hielt natürlich die alte Oberhofmeisterin Voss in ihren Erinnerungen dann fest, dass sie an der Folge zu großen und anhaltenden Kummers verstorben ist, der ihr das Herz gebrochen hat.
Napoleon hat sie umgebracht.
Ja, Napoleon und der Franzmann. Ja, so würde es jedenfalls Heinrich von Kleist ausdrücken. Der kann ja nicht nur hier so rührselige Gedichte schreiben, sondern auch richtig fiese Sachen, wo er vorschlägt, wir sollten doch den Rhein mit den Leichen von Franzosen stauen. Das ersparen wir uns mal. Wir wollen hier die Völkerfreundschaft nicht zerstören. Aber da gibt es so richtig schöne antifranzösische Dinge. Und die werden natürlich hier nochmal befeuert jetzt durch die Gräfin Voss. Und ja, einem Umstand, den man damals für realistisch hält offensichtlich, dass man an sowas wie gebrochenem Herzen sterben kann oder zumindest der Kummer so einen Polypen verursacht.
Das tut man heute noch.
Ja, letztlich, zumindest dieses Bild gibt es. Ja, das ist irgendwie zumindest psychisch natürlich belastend. Ja, und während sozusagen der Hass auf die Franzosen jetzt wächst in Preußen, nachdem sie den Tod der Königin verursacht haben, hat Napoleon übrigens sein Bild jetzt ein bisschen angepasst seit dem Treffen. In Tilsit ist er da ein bisschen freundlicher und hält nachher fest in seinen Erinnerungen, im Rückblick von St. Helena, so ein bisschen altersmilde geworden, der gesagt über Luise, anstatt ihr eine Krone zu nehmen, möchte man versucht sein, ihr eine andere zu Füßen zu legen. Oder das ist, glaube ich, entschuldige, das ist nicht die St. Helena, sondern das ist ja noch, Elbe. Da ist sie noch da.
Ach so.
Da lebt sie noch und ich glaube, das war jetzt aus einem, ich habe es mir nicht dazu notiert, irgendwie bin ich hier ein bisschen fahrlässig gewesen an dieser Stelle. Ich glaube, das hat der Josephine geschrieben. Mhm. Ja, weil da gibt es nämlich auch einen Bericht, einen Brief an die Josephine über das Treffen mit der Luise und da stammt das hier auch raus. Und die Königin von Preußen war wohl unterrichtet und eine geistvolle, kluge Frau. Klingt doch ein bisschen anders als das, was er vorher über sie hat verbreiten lassen.
Ja, aber da hatte er sie ja auch noch nicht kennengelernt.
Eben, also es ist halt von Bedeutung, dass man sich auch mal im realen Leben begegnet.
Sehr, sehr wichtig.
Ein bisschen unter vier Augen unterhält, solange es der Ehemann halt zulässt. Ja, und der Dichter Achim von Arnim schreibt jetzt, während man den Sarg mit den sterblichen Überresten der Königin von Hohenzieritz nach Berlin überführt, ein Stück mit dem Titel Nachtfeier nach der Einholung der hohen Leiche ihrer Majestät, der Königin. Tja, es ist berührend, aber die Sprache ist doch manchmal etwas skurril für unsere heutige Wahrnehmung. Die hohe Leiche
die
der
Heimholung.
Königin. Genau. Und darin befindet er die aufgefahrene Wacht nun als Schutzgeist über Preußen. Und das ist jetzt ein Aspekt, der sehr wichtig wird. Weil der Befreiungskampf gegen Napoleon steht ja jetzt noch bevor. Und ja, wie die Sonne kehret wieder, blickt die Herrscherin hernieder. Triumph, Triumph, sie bleibt uns nah, singt dem Herrn Halleluja. Schon sehr katholisch, diese Preußen schön, plötzlich. Ne?
Auf einmal, wenn es nötig ist, dann.
Also die wird jetzt wirklich zur Madonna. Hm. Und es gibt später auch tatsächlich eine Statue, dann ich glaube 1901 wird die fertiggestellt. 1897 zum 100. Geburtstag von Kaiser Wilhelm I. Den hat er natürlich nicht mehr erlebt. Hm. Aber da wird sozusagen Luises Mutterrolle das Wichtigste im Kaiserreich. Und dann wird sie wirklich wie so eine Madonna mit dem Kind auf dem Arm. 1:1. Die Statue gibt's heute nicht mehr, aber es gibt Fotos davon. Die verlinke ich natürlich in den Shownotes. Da denkt man, da ist Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm. Aber nein, es ist Luise und der kleine Wilhelm, der spätere deutsche Kaiser. Ja, und es gibt aber noch eine sehr schöne Hymne von jemandem, der auch sehr früh gestorben ist in diesen Befreiungskämpfen gegen die Franzosen, nämlich der wahrscheinlich bekannteste Kämpfer des Lützowschen Freikorps, Theodor Körner, schreibt über Luise: Wir lagen noch in feige Schmach gebettet, da rief nach dir dein besseres Geschick. An die unwürd'ge Zeit warst du gekettet, zur Rache mahnte dein gebrochener Blick. So hast du uns den deutschen Mut gerettet. Jetzt sieh auf uns, sieh auf dein Volk zurück, wie alle Herzen treu und mutig brennen. Nun woll uns auch die deinen wieder nennen. Und wie einst alle Kräfte zu beleben, ein Heiligenbild für den gerechten Krieg, dem Heeresbanner schützend zugegeben, als Oriflamme in die Lüfte stieg. So soll dein Bild auf unseren Fahnen schweben und soll uns leuchten durch die Nacht zum Sieg. Luise sei der Schutzgeist deutscher Sache. Luise sei das Losungswort zur Rache. Und wenn wir dann dem Meuterheer begegnen, wir stürzen uns voll Zuversicht hinein. Und mögen 1000 Flammenblitze regnen und mögen 1000 Tode uns umdreuen, ein Blick auf deine Fahne wird uns segnen. Wir stehen fest, wir müssen Sieger sein. Wer dann auch fällt für Tugend, Recht und Wahrheit, du trägst ihn sanft zu deiner ewigen Klarheit. Krass, oder? Die ist wirklich jetzt eine Heilige, eine Madonna, die gen Himmel gefahren ist und jetzt eine Schutzgöttin, Patronin, Schutzheilige all derer, die für die Nation, und es ist ja sowohl die preußische hier als auch schon langsam die Idee einer deutschen Nation, gerade bei den Lützower wie Theodor Körner, da wird sie jetzt ja nicht nur verklärt, sondern sie ein Stück weit, ja, kämpfen tut sie natürlich nicht selbst, aber wird hier auf der Fahne vorangetragen, so wie man früher die heiligen Figuren vor sich hergetragen hat, wenn man in den Kampf gezogen ist. Ja, und Körner, es wird natürlich selbst zum Mythos, weil er in diesem Kampf dann fällt und die Lützower sowieso, die müssen wir heute nicht mehr näher ausführen. Und kennst du das bekannteste Zitat von Körner, was er angeblich selber noch, hat er noch ein Gedicht geschrieben, während er schon ausgeblutet ist?
Vielleicht, wenn du es mir vorliest.
Das muss ich nicht komplett vorlesen, nur weil es auch bei Marlene Dietrich auf ihrem Grab steht. Hier stehe ich an den Marken meiner Tage. Ist so der letzte Satz quasi, bevor Herr Körner dann selbst aus diesem Leben scheidet. Ja, und in Erinnerung an Luise und zur Befeuerung des Kampfes und der Motivation auch einfacher Soldaten stiftet ihr Witwer Friedrich Wilhelm einen neuen Orden. Das Eiserne Kreuz 1803 hatte sich erst Ende März überlegt, aber wird dann rückdatiert, die Stiftungsurkunde, auf den 10. März, weil es der Geburtstag der Königin. Und insofern alle, die ein Eisernes Kreuz verliehen bekommen, kriegen auch als Erinnerung gewissermaßen nochmal, die Luise war an deiner Seite. Du hast auch für die Königin Rache genommen an den bösen Franzosen. Aber Luise eben selbst wird nie als Kämpfende dargestellt. Ja, also
sie ist ja
weil
auch
er erfährt
Mama.
Nie, wie sie sich für Hardenberg eingesetzt hat und ihrem Mann gesagt hat, was er zu tun und zu lassen hat. Sondern vor allem ist sie jetzt die Mama. Vor allem dann im künftigen Kaiserreich spielt das natürlich eine Rolle. Und weil ihr Sohn, ihre Söhne natürlich jetzt an die Macht kommen und der alte Kaiser oder noch nicht Kaiser Wilhelm 1870, als die bösen Franzosen plötzlich wieder in Erscheinung treten.
Schon wieder.
Schon wieder. Den Preußen den Krieg erklären. Da war er ja nicht ganz unglücklich in Preußen über diesen Umstand, aber es war auch wichtig, dass sie zuerst es tun. Und ja, wann tun sie das? Am 19. Juli, diese Idioten. Das ist der Todestag ihrer Majestät der Königin. An diesem Tag erklärt Frankreich Preußen den Krieg. Und während dann im Reichstag des Norddeutschen Bundes sozusagen diese Kriegserklärung angenommen wird und umgekehrt dann die Mobilmachung verkündet wird, direkt im Anschluss fährt noch König Wilhelm I. nach Charlottenburg in das dort sehr schnell dann vorher schon errichtete Mausoleum, wo seine Mutter und später auch sein Vater ihren Platz haben mit diesem berühmten Sarkophag von Christian Daniel Rauch und legt da ein paar Kornblumen nieder, die Lieblingsblume von Luise, bevor er dann quasi loszieht und die preußischen Truppen gen Frankreich führt. Sowas, also als hätten die Franzosen sich das aber auch selbst ausgedacht.
Also entweder haben sie es absichtlich gemacht und sie hatten es komplett.
Wir haben einfach nicht aufgepasst. Ne? Wir hatten das wahrscheinlich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber es hat wirklich super gepasst, um all diese Vorstellungen wieder abzurufen, die natürlich da von einer Generation zur nächsten erst ganz direkt gegeben wurden in den Erzählungen. Und da kann man super drauf aufbauen. Also die Luise, die Märtyrerin, die Dulderin, aber die auch stärkt ihren Mann und die Soldaten als Schutzgöttin begleitet. Aber natürlich nicht selber. Also da gibt's dann andere weibliche Personen, die tatsächlich sich auch verkleidet haben und bei den Lützowern mitgekämpft haben. Das war Eleonore Prohaska, heißt sie, glaube ich. Mhm. Aber die war auch nicht verheiratet und so weiter. Die durfte dann schon mal, da hat der Patriotismus war Rechtfertigung genug.
Stirbt sie dann nicht auch auf dem Feld?
Ich glaube ja. Dann dadurch sie wird sie ja erst,
oder sie wird schwer verwundet und dadurch erkennen sie es.
Aber die ist irgendwie nicht so ein Mythos geworden oder so, weil sie halt diesem Frauenbild nicht entspricht.
Sie hat ja das absolut gebrochen.
Mutter zieht besser.
Ja.
Und die hat also nie die Grenzen ihres Geschlechts überschritten, wie das immer so schön heißt. Und damit auch die Frauen da aber eine entsprechende Würdigung erhalten, wenn sie ihre Männer unterstützen im Kampf gegen Napoleon noch seinerzeit, hat Friedrich Wilhelm auch 1814 noch einen Frauenorden hinterhergeschoben zum Eisernen Kreuz, nämlich den Luisenorden. Und der wird den Frauen verliehen, die den Männern unserer tapferen Heere in pflegender Sorgfalt Labsal und Linderung brachten. So, und als will ich noch abschließen mit einem Ausblick auf die Würdigung im Kaiserreich. Und weil hier der Name eines Mannes aufgetaucht ist, der in einer früheren Folge eine Rolle spielte, als eine der bürgerrechtsbewegten radikalen Damen gefragt hat, ob sie bei ihm meine Vorlesung hören dürfte.
Ah, ja.
Und dieser Herr Treitschke hält eine würdigende Rede für die preußische Königin Luise. Und das möchte ich euch doch und dir vor allem nicht vorenthalten. Weil es auch das Weltbild von Herrn Treitschke vor allem nochmal hier hervorhebt. Und man sich dann doch fragt, wie Helene Stöcker auf die Idee kommen konnte.
Ich glaube, die wollte ihn ärgern.
Ich glaube, die wollte ihn einfach nur ärgern. Klar. Wenn ihr nicht, euch nicht klar ist, worüber wir reden, dann müsst ihr nochmal in die sozialistische
Nee, radikale. Helene Stöcker.
Also sie war radikale. Aber glaub, nee, wir haben sie bei den Bürgerlichen erwähnt. Weil die ja um Bildung gerungen haben.
Ja.
Ist sie schon da aufgetaucht. Genau. Also Treitschke ist natürlich der Überzeugung, dass ja, bei Luise geht es nur um die weiblichen Vorzüge und mit Politik hatte die nichts zu tun. Treitschke erklärt zu Beginn seiner Rede, dass die Erinnerung ihres dankbaren Volkes die Königin zu einer Lichtgestalt verklärt habe. Also er versucht so ein bisschen auch jetzt historische Distanz zu wahren, so als professioneller Historiker. Dann befindet er aber, dem öffentlichen Leben sind die Frauen Preußens immer ferngeblieben. Ganz deutsch, ganz preußisch gedacht, ist das alte Sprichwort, das jede Frau die Beste nennt, von der die Welt am wenigsten redet. Keine aus der Reihe begabter Fürstinnen, welche den Thron der Hohenzollern schmückten, hat unseren Staat regiert. Auch Königin Luise bestätigt nur die Regel. Ihr Bild, dem Herzen ihres Volkes eingegraben, ward eine Macht in der Geschichte Preußens. Doch nie mit einem Schritte übertrat sie die Schranken, welche der alte deutsche Brauch ihrem Geschlechte setzt. Es ist der Prüfstein ihrer Frauenhoheit, dass sich so wenig sagen lässt von Taten. Ist das ein Arschloch, oder?
Je also, weniger da war Napoleon, man über dich sagen.
Da war Napoleon aber netter zu Luise. Ja. Also der hat wenigstens gesagt, die Frau führt hier Preußen an. Ich meine, das war nicht nett gemeint, aber ich finde Herrn Treitschke noch abstoßender, muss ich sagen.
Also je weniger man über dich reden kann, umso besser.
Umso mehr Frau bist du. Ja. Und deine Frauenhoheit kannst du so erhalten, indem du in die Vergessenheit
indem du den gelangst. Mund hältst und lächelst.
Ja, so wie Herr Hardenberg das gesagt hat. Das Nein, der hat das natürlich nicht so gesehen. Genau, entsprechend wird bei jedem Krieg gegen Frankreich unter anderem immer das Eiserne Kreuz nochmal neu aufgelegt und der Mythos wiederbelebt und der funktioniert eigentlich auch ganz gut bis noch einschließlich Erster Weltkrieg und sogar vor allem die Deutschnationalen gerade in Weimar, in der Weimarer Republik, packen Luise gern nochmal aufs Plakat, weil dann kann man nochmal die Duldsamkeit und die Demütigung unter anderem durch Frankreich auch schön reaktivieren in der ganzen Vorstellung. Aber seit dem Zweiten Weltkrieg ist die eigentlich komplett aus der Erinnerung verschwunden. Es gibt da noch so einen, tatsächlich nochmal so einen schwülstigen Luisenfilm, zeitgleich mit den Sissi-Filmen. Hm. Interessiert aber keinen. Ich glaube auch nicht, dass der irgendwann mal wiederholt wird. Also, weil Komischerweise funktioniert die Sissi, obwohl die eigentlich auch hat auch mit unserem Leben auch nicht so viel zu tun. Aber da ist es vor allem so dieses einfache Mädchen, das da irgendwo hinkommt mit und es ist sehr viel Privates. Kleidern. Ja, dass sie da scheitert, anscheinend scheitert irgendwie an dem Hof in Wien.
Es wird ja auch so eine Emanzipationsgeschichte bei Sissi draus. Also die, die sich von den Schranken frei macht, antimonarchistisch ist. Das ist ja schon so ein bisschen auch, da kann man ja auch Demokratie also und Feminismus reindeuten.
Es ist das Mutterglück, das Luise quasi daran hindert, heute noch erinnert zu werden. Und weil natürlich quasi so die, ja, das, die Elemente von diesem Luisen-Mythos, der da so lange so hoch stand und so Staatsdoktrin eigentlich war im Kaiserreich, heute eigentlich niemandem mehr irgendwas sagen. Ne? Mhm. Und natürlich irgendwie seit Adenauer und de Gaulle sind wir auch mit den Franzosen irgendwie befreundet. Da fehlt mal ein ganz zentrales Element, das diesen Luisen-Mythos immer befeuert hat. Und irgendwie wird sie zwar von paar Preußen-Fans, glaube ich, noch hochgehalten, aber so richtig bekannt.
Ich glaube nicht.
Also, am Nimbus auch nur annähernd so wäre wie bei Sissi. Oder?
Nee, also ich weiß, wir hatten es damals
eigentlich nicht mehr.
Noch im Unterricht mit dem Tilsit-Treffen. Mhm. So, dass sie dann zu ihm musste. Ja, okay. Das hatten wir im Unterricht, aber sonst wüsste ich jetzt auch nicht.
Ja, ich hoffe, ihr würdigt Luise und vor allem ihr Engagement, wie sie Preußen gerettet hat, weniger durch ihr Dekolleté, als dadurch, dass sie ihrem Mann gesagt hat, welche Reformen gut sind und dass er bitte auf Stein und Hardenberg hören soll und die beiden dann zumindest Preußen in einen modernen Staat verwandelt haben, der hier wieder überhaupt mitspielen konnte. Das hat sie leider nicht mehr erleben dürfen. Und ja, natürlich hat es das sehr befeuert, dass sie so jung gestorben ist. Mhm. Das hilft immer, dann so ein Bild zu erhalten. Das, was Sissi dann auch versucht hat, weil sie sich nur noch verschleiert.
Nicht mehr fotografieren
lässt. Genau. Dieses Jugendbild auch aufrecht zu erhalten. Und am gebrochenen Herzen, es hat einfach alles damals gepasst. Aber da das Feindbild jetzt weg ist, ja, ist auch der Mythos irgendwie entsprechend verblasst. Aber eine tolle Geschichte, finde ich. Ja. Und ich finde es auch eine tolle, mehrfache Hinsicht schön, ja, die beiden so mal als wirkliches Liebespaar offensichtlich. Nicht nur eine politische Ehe geführt. Und ein etwas unsicherer König, der sich von seiner Frau helfen lassen muss, wie es lang geht. Und hier die aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Verurteilungen der Aktivität oder ergeblichen Nichtaktivität dieser Frau. Und wie sie so ja in den verschiedenen Generationen dann auch nochmal bewertet wird. Und ja, schön, dass ich auch einen Beitrag leisten konnte zum Frauentag, verspätet ein bisschen. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr Frauen wollt, dann hört den Fluffunk Paulskirche und solltet ihr das noch nicht mitbekommen haben in den sozialen Medien durch und die Hinweise von uns, wir waren mittlerweile Gast in einem anderen Podcast. Also vor allem Solveig. Ich durfte auch dabei sein, aber es ist vor allem Solveigs Herzensthema. Und zwar waren wir bei dem Podcast Alle Zeit der Welt und haben uns mit Johannes unterhalten dürfen über Hexen.
Yeah.
Denn interessanterweise sind Hexen der Ursprung zweier Podcasts.
Ja.
Unabhängig voneinander haben wir uns überlegt, dass Hexen ein gutes Thema sind, einen Podcast zu starten. Und jetzt dachten wir, jetzt ist der Moment gekommen, wo
sie
wir
zu vereinen.
Zumindest für eine Stunde oder ein bisschen länger uns vereinen und ja, Solveig die Hexen nochmal hervorholen darf mit neuen Aspekten. Also auch wenn ihr unsere ersten beiden Folgen schon gehört habt, es lohnt sich auf jeden Fall, mal bei den Kollegen von Alle Zeit der Welt hineinzuhören. Besonders natürlich in die Folge, wo Solveig die Hexen nochmal erläutert, aber es gibt noch mehr lohnenswerte Folgen. Ja, mit sehr schwierigen Themen.
Ja.
Allerhöchsten Respekt vor Johannes, Mimi und Jonas, die da sehr viel heiße Eisen anpacken.
Ja, die wir uns teilweise nicht trauen.
Genau. Also selbst bei der ersten Folge über Hexen, die Ziegen anfassen zu reden, hatte Solveig schon Angst vor Shitstorms. Also ich muss ja immer aufpassen, nicht zu kontrovers zu werden. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich die Aufregung gelehnt. Ne? Ja, bis jetzt hat uns noch niemand hier böse Nachrichten geschickt. Aber ihr dürft uns natürlich gerne nette Nachrichten schreiben. Und ihr kennt vermutlich unsere E-Mail-Adresse, aber ich sage sie immer wieder gerne. Es ist kontakt@fluffunk-geschichte.de. Außerdem sind wir bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und sogar bei Threads. Also das sind alles die Möglichkeiten, um uns zu erreichen und zu sagen, was ihr von dieser Folge haltet, welche Wünsche ihr vielleicht habt für kommende Folgen, welche Frauen wir vielleicht noch würdigen sollten im Laufe dieses Jahres. Ich glaube, eine hat Solveig noch vor.
Ja.
Bis dahin danken wir euch, dass ihr Fluff und Geschichte hört, uns abonniert, uns liked. Schreibt doch noch was Nettes bei Spotify und den anderen Portalen, die es so gibt, und das zulassen, damit noch mehr Menschen von Königin Luise und radikalen Frauen hören. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch alles Gute.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Und einen hatten wir noch, was hatten wir für Oktober gesagt? Ah, das haben wir aber nicht hier, das sagen wir noch nicht. Nee, das war bei uns in der Pause. Ich war mir schon gar nicht mehr ganz sicher, was ich hier ins Mikro geredet habe und was wir beim Kaffeetrinken besprochen haben.